Você fala assim, eu não te digo nada, eu te amo assim. Não há tempo para nada, ver, crescer e volver. Te esperar em minha cama, tem mulher para o coração. Canção desenfrenada. Ja, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich Folge 35. Ich bin Simon hier am Mikrofon und habe hier schon wieder eine gesangliche Improvisation zum Intro gebastelt. Habe mich jetzt einige Male dran versucht, das richtig hinzukriegen. Und gut, vielleicht war es jetzt ganz in Ordnung bei der letzten Version. Aber ja, dieses Lied, Vossé, war auf jeden Fall wunderschön, was letztes Mal zum Outro gespielt wurde. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass es dann so zum Schluss stehen bleibt und man dann gar nichts mehr drüber sagen kann. Deshalb wollte ich es hier nochmal aufgreifen. Você fala assim, du redest so auf Portugiesisch. Je não te digo nada. Ich sag dir nichts. Das ist dann auf Spanisch, dieser Vers. Und dann wieder Portugiesisch. Eu te amo assim. Ich liebe dich einfach so. No hay tiempo para nada. Das ist dann wieder Spanisch. Wir haben keine Zeit für nichts. Es gibt keine Zeit. Bleibt keine Zeit. Ve crece y vuelve. Geh, wachs, wachse. Entwickle dich weiter und komm zurück. Ich werde auf dich warten in meinem Bett. Te esperaré en mi cama. Tem mulher para el corazón. Ich habe eine Frau für das Herz, Canción desenfrenada. Das heißt dann so viel wie, das Lied ist jetzt im Gang. Das Lied ist jetzt richtig in Fahrt gekommen. Genau das habe ich auch schon mal gemeint hier beim Intro. Ja, genau, Folge 33 habe ich das gesagt. Das Intro, das dient dazu, richtig in Fahrt zu kommen für diese Folge, um das anzukündigen, was hier schon wieder alles passieren wird, was hier verhandelt wird. Dieses Thema, das verhandelt wird, ist natürlich weiterhin die Liebe. Deshalb passt es auch ganz gut mit den Liedern hier. Gibt es viele Liebeslieder, aber ja, deshalb hatte ich eine große Auswahl, aber nur wenige, die vielleicht das rüberbringen, was ich heute rüberbringen will. Und gut, das gehört auf jeden Fall dazu, dieses Lied Você, weil Você heißt ja auch schon du. Also du bist irgendwie so reizend und liebenswert und längst hat meine Aufmerksamkeit auf dich, dass ich einfach nicht mehr klarkommen kann, einfach nicht mehr klar denken kann, ohne das irgendwie auszudrücken, was da in mir los ist. Und ja, você fala assim, diese Sprachbarriere da, diese transnationale Liebe, wie ich gesagt habe letztes Mal, zwischen einer Person aus Argentinien und einer aus Brasilien. Anscheinend geht es darum hier in diesem Lied, weil die Sprachen so gemixt sind ein bisschen. Aber es ist eine argentinische Band. Hier sehen wir aber ein bisschen einen Mix zwischen Portugiesisch und Spanisch. Ja. Also egal wie du redest, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, liebe ich dich einfach. Das kommt hier zum Ausdruck in diesem Lied. Okay. Dann, ja, und wenn man da so getrennt ist, vielleicht in verschiedenen Ländern wohnt, vielleicht deshalb diese Zeile, geh, wachse und komm zurück, dann muss man sich vielleicht für eine Zeit trennen, hat eine Fernbeziehung oder verliert sich ganz aus den Augen. Aber hier wird ja gesungen, okay, du kannst gehen und ich hoffe, dass du als eine reichere, reifere Person vielleicht zurückkehrst zu mir und ja, ich warte einfach auf dich in meinem Bett. Und dann will ich hier nur noch vorlesen, was in der nächsten Strophe dann vorkommt. Fue el tiempo de amantes, cuando se aclaró. Fue el tiempo en que vivimos, sentir cada sensación. Lleva la vida plena. Es gab eine Zeit der Liebhaber, als es sich geklärt hat, sehr klaro, so wie der Himmel sich vielleicht aufklärt, sehr klaro. Es war die Zeit, in der wir gelebt haben, jedes Gefühl, jeden Sinneseindruck so fühlen und fühlen, dass er das ganze Leben in sich enthält, la vida plena, das volle Leben enthält. Dann geht es weiter. Cuando se muere el amor, nace otro amor desde el desamor. Brilla el nuevo sol y hoy te quiero en cualquier parte, te quiero en todas partes. Wenn die Liebe stirbt, wird eine andere Liebe geboren. Aus der Unliebe, desamor, vielleicht Hass, weiß ich nicht genau. Aus der Nichtliebe heraus wird eine neue Liebe geboren. Und es glänzt die neue Sonne. Aber heute liebe ich dich einfach an jeder Stelle. Te quiero en cualquier parte. Te quiero en todas partes. Ich liebe dich überall. Ja, das verstehe ich also okay. Machen wir uns keine Gedanken um die Zukunft. Vielleicht zerbricht diese Liebe. Aber dann ja, kann daraus ja eine neue Liebe auferstehen aus der Asche wieder. Aber heute mach ich mir darum keine Gedanken, sondern lieb dich einfach überall, an jeder Stelle. Te quiero in cualquier parte. Ja, das ist ja wunderschön. Und das ist dann das Ende dieses Lieds. Você. Ja, Você habe ich also in Folge 34 gespielt. Die habe ich jetzt aber noch gar nicht veröffentlicht. Ist immer etwas schwierig dann, hier genau zu planen, wann ich was veröffentlichen kann und wann ich noch weiter aufnehmen muss, wann ich dem einfach freien Lauf lassen muss, was ich heute sagen will. Und heute, gut, ist es also, dass ich spüre, es ist an der Zeit, wieder zu podcasten. Da muss ich jetzt eine kleine Reflexion einschieben, auch wenn ich hier schon als Warnung sagen kann, Reflexion ist etwas, was einem vielleicht gar nicht so gut tut, wie man immer meint. Eine übermäßige Reflexion, zu was soll das führen? Warum? Warum sich so selbst wahrnehmen? Sich selbst so reflektieren und überlegen, was die eigenen Intentionen und freien Wünsche sind. Können die überhaupt wirklich so frei sein? Oder hängen unsere Wünsche nicht auch immer schon von anderen Personen ab und von dieser traumatischen Frage, die sich da vielleicht stellen kann am Anfang einer Liebesbeziehung? Was will der andere? Habe ich da in den Augen des anderen vielleicht nicht auch sowas gesehen, dass ich da gemeint hatte? Er oder sie begehrt mich vielleicht auch, findet mich interessant, und das ist diese Frage, die lässt da nicht mehr los, kann man nicht mehr umgehen. Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich gerade zu sprechen kommen wollte. Ich habe hier aber ein kleines Skript gemacht, an dem ich mich entlanghangeln kann. Jetzt genau zu dieser Dialektik zwischen Theorie und Praxis. Dialektik, ja, sagte Lacan eben, unser Begehren ist nicht so einfach. Es ist ein gespaltenes Begehren. Was begehrt man eigentlich? Diese Dialektik, also Dialektik, die ich hier ja weiter aufgreifen wollte, war die zwischen der Theorie, die ich im Podcast aufstelle, und der Praxis, die ich da draußen in der wirklichen Welt mal ausprobieren wollte. Ich hatte es ja versucht, eine Person anzusprechen oder auch nur jemandem in die Augen zu schauen oder mal rüberzuschauen, wenn man in der Bahn sitzt, kann man doch auch vielleicht jemand einfach mal ansprechen und sagen, du warst mir sympathisch, oder ich wollte einfach mal dich ansprechen. Und ja, warum nicht? Aber als erster Schritt dazu vielleicht erstmal hinschauen. Vielleicht kann man schon Blickkontakt aufnehmen und da etwas sehen in den Augen des anderen. Und das ist halt ein Akt, der braucht einen gewissen Mut dazu. Habe ich jetzt auch gemerkt, dass alles nicht so einfach ist. Aber ja, erst dachte ich noch, ich muss mir mehr Zeit lassen für diese Praxis, weil ich halt auch wirklich so schüchtern bin und mir das so schwer fällt, dass ich denke, ja, vielleicht müsste man da echt noch mal ein bisschen üben. Einfach in dieser sozialen Praxis, wie knüpft man ein Gespräch an? Wie kann man jemanden ansprechen? Aber okay, dachte ich dann auch wieder, nein, die Dialektik besteht doch genau aus Theorie und Praxis und deshalb muss ich hier erstmal weitermachen mit dem Podcast. Dann kann ich auch wieder nach draußen gehen, aber ich habe halt gespürt, jetzt noch weiter irgendwie mich da in dieser Welt da draußen, in der sozialen Welt zu behaupten, da habe ich gar keine Lust mehr drauf, weil ich einfach nicht ich selbst bin, wenn ich nicht podcasten kann. Ja, es ist so, das gibt mir dieses Selbstbewusstsein. Und erst dann, wenn ich gepodcastet habe, glaube ich, kann ich auch wieder rausgehen und auch da vielleicht mal denken, dass ich eigentlich ganz selbstbewusst bin und eigentlich weiß, was ich will, was ich sagen will, was ich machen will. Das vielleicht, ja, ich glaube schon, das wird mir die Stärke da geben. Und ja, der Podcast ist an sich auch schon die Praxis, ist ja auch schon diese Sprechpraxis hier. Und allein das, glaube ich, wird mir einfach eine gewisse Sicherheit verleihen. Und deshalb ist es jetzt unabdingbar zu podcasten. Es ist ja weiterhin so, wie Robert Thaler das beschrieben hat, dass es anscheinend den Männern vorbehalten ist, den ersten Schritt zu machen bei so einer Annäherung. Und die Frauen, schreibt Robert Thaler, halten eisern an diesem Vorsatz fest, dass der Mann erstmal etwas sagen muss, dass er erstmal den ersten Schritt machen muss. Und ja, als ich das gelesen habe bei Robert Thaler, dachte ich auch, ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass ja tatsächlich eigentlich wir heute glauben, vom Patriarchat so uns loslösen zu wollen, aber dann wäre es doch nur konsequent feministisch gedacht, wenn man jetzt sagt, die Frauen sollten hier wirklich auch genauso die Initiative ergreifen wie die Männer. Also das sollte keine Rolle mehr spielen, welches Geschlecht, sondern einfach vielleicht derjenige, der ja, dem es leichter fällt, so aus sich rauszugehen und erstmal was zu sagen, erstmal was in den Raum zu stellen. Der sollte einfach diesen Schritt machen, unabhängig vom Geschlecht. Das finde ich sehr einleuchtend. Und ja, als ich das gelesen habe, dachte ich halt ein bisschen schade, schade, dass es immer noch so ein männliches Privileg ist. Nur jetzt, wo ich mich auch dieser Praxis gewidmet habe, dachte ich dann auch wieder, nee, es ist tatsächlich ein Privileg und auch wenn es manchmal ein bisschen schmerzhaft ist und wehtut, sich da zu überlegen, dass man sich selbst da schon so reingesteigert hat in diese Idee, die andere Person interessant zu finden und sympathisch und sie gern kennenlernen würde, aber die andere vielleicht einen gar nicht so wahrnimmt und gar nichts von einem wissen will. Das ist dann vielleicht ein bisschen traumatisch, aber es ist immerhin besser, das versuchen zu müssen und dem sich aussetzen zu müssen, denn ganz ehrlich, was kann am Ende schon groß passieren? Da kann man zurückgewiesen werden, wie man sagt, aber was soll das schon heißen? So als ob es diese große Weltöffentlichkeit geben würde, die es dann wahrnehmen würde, was du heute schon wieder Peinliches oder Normales gemacht hast. Das schrieb ja Marlon Krohn, was ich in Folge 29 oder 28 vorgelesen habe. Diese Weltöffentlichkeit existiert einfach nicht, der große andere existiert nicht, der uns da so beobachten und beurteilen soll. Und deshalb ist doch wirklich das Schlimmste, was passieren könnte, dass man diesen Gefühlen, die man da schon innerlich spürt, nicht irgendwie Ausdruck verleiht und einfach still bleibt und schweigsam aus der Furcht heraus, die ich da auch beschrieben habe letzte Folge, aus der grundlosen Furcht, die einfach nur, ja, vielleicht Dummheit ist oder Handlungsunfähigkeit, Trägheit, ich weiß nicht. Das wäre wirklich das Schlimmste, da nichts zu machen. Deshalb ist es auch wirklich ein Privileg der Männer, dass denen halt diese Bürde gegeben ist, dieser Auftrag, erstmal das Gespräch zu eröffnen. Und ich finde einfach, konsequent feministisch gedacht, muss man diese Initiative beiden Geschlechtern überlassen. Jetzt, dass es da müssen wir wirklich mal diese Rollen abschaffen, in dem Fall, weil es eigentlich für die Frauen, glaube ich, auch ganz gut wird, diese Erfahrung zu sammeln. Und ja, auch so schüchterne Frauen, dass die dann wirklich auch mal aus sich rausgehen müssen und diese Erfahrung machen müssen, wie ich halt. Ja, ich glaube wirklich, das kann einen weiterbringen und kann einen weiter über die Liebe nachdenken lassen. Und das geht dann halt verloren. Wenn ich dann eine Frau wäre, denke ich, ja, und genauso schüchtern, dann würde ich wirklich immer weiter warten, dass mich halt wirklich ein Mann mal anspricht. Also wenn ich dann auch heterosexuell wäre. Aber ja, das würde ich dann so machen. Aber jetzt als Mann bin ich halt irgendwie dazu gezwungen, weil ich tatsächlich auch dieses Gefühl habe, dass es da nicht so die die Möglichkeit gibt, mal von einer Frau angesprochen zu werden. Aber gibt sicher auch heutzutage Frauen, die dafür offen wären, die sowas schon praktizieren. Aber habe ich halt noch nicht so mitgekriegt in meinem Umfeld, in meinem Alltag. Aber okay, hier will ich nicht zu subjektivistisch werden, nicht aus meiner Subjektposition so viel sprechen, ja, sondern gleich mal zum ersten Lied kommen, das ich heute dann wirklich spielen und nicht nur singen will. Ah ja, das erste Lied ist langsam fällig. Das Lied, das ich jetzt spielen will, ist wieder ein spanisches, habe ich gedacht. Bleiben wir dabei, wenn es so schön war, letztes Mal spanische Lieder zu spielen. Dann heute auch wieder Paulo Londra, der schon bekannt ist. Hier in Folge 24 wurde Adán y Eva gespielt und dann in Folge 26 und 27 so wunderschön interpretiert. Weil da ging es ja auch darum, dass er sagte: No soy interesante, soy un cobarde, mas que su bastante para este día poderse acercar. Er sagte da also: Hey, hör mal zu, ich bin nicht interessant, ich bin nur ein weiterer Feigling wie jeder andere, der schon einiges durchstehen musste und sich überwinden musste, um heute überhaupt hier vor dir zu stehen. Und das fand ich so eine wunderschöne Zeile bei ihm, dass man da dieses Negative betont und das selbst nicht so anpreist, nicht so im schönsten Licht schildern lässt, von der schönsten Seite sich präsentieren will, sondern von der negativen Seite und sagt: Mein Gott, wie schwer fällt es mir eigentlich hier, der Geliebten gegenüberzutreten. Hör mal, das Einzige, was ich dir sagen will, ist, dass ich nicht interessant bin und ja, einfach nur feige, unglaublich feige. Das ist wirklich das kennzeichnende Merkmal an mir. Das war so schön. Also in Folge 24 wurde es gespielt am Anfang. Und ja, dann habe ich da irgendwann interpretiert oder vorgelesen den Text, habe ich dann 26, 27. Und heute will ich ein anderes Lied spielen von Paulo Londra, dem jungen argentinischen Sänger. Nena Maldición, glaube ich, ist ganz gut für heute. Nena Maldición. Vielleicht kann ich hier auch kurz noch, bevor ich dann einsteige, mit dem Lied was aus dem Text vorlesen. Es geht also um eine Nena, ein Mädchen. Maldición, ja. Irgendwie heißt das so wie sowas wie verdammt, Maldition, verdammte, ein Verfluchung, Maldition, ja, ein Fluch. Nena Maldición, letra. ¿No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención? Estoy perdido en ese azul de tus ojos. Siehst du nicht, dass ich sterbe? Dass ich, na gut, sterben heißt auf Spanisch halt, me muero, kann so etwas heißen wie ich verzehre mich danach, ich sehne mich so sehr danach. Me muero. Und dann sagt er hier, nur siehst du nicht, dass ich sterbe, darum, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Also verstehst du das, dass ich mich so sehr danach sehne, dass ich mich danach verzehre, ein bisschen von deiner Aufmerksamkeit zu ergattern. Ich bin verloren in diesem Blau deiner Augen. Nena Maldición, Mädchen der Verfluchung, verfluchtes Mädchen. Yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Ich kenne dich nicht mal, aber ich würde mit dir spielen. Und das ist wirklich so treffend und so wunderschön. Aber ich muss hier noch mal kurz dieses Wort Maldición nachschlagen. Maldición. Ja, so eine Verfluchung halt, sehr verfluchen. Ja, irgendwie so. Ist ja auch egal. Das hier ist ja so schön. Ni la conozco, pero jugaría con vos. Ich kenne dich nicht mal, aber ich würde mit dir spielen. Und mein Bruder meinte da auch, als wir im privaten Kreis diskutiert haben über die Liebe, auch sehr schön. Da wirkt dieser Podcast ja auch schon zurück in mich und in meinen Freundeskreis, dass jetzt hier diese Diskussion über die Liebe stattfinden, wie damals vielleicht bei den alten Griechen, bei Platon und seinem Werk dem Gastmahl, wo jeder ja den Liebesgott, den Eros, lobpreisen sollte. So auch heute. Und mein Bruder hat da nur seine Definition der Liebe geliefert. Oder jedenfalls redete er von Liebesspielen. Es geht einfach darum, Erfahrung zu sammeln und jemanden zu finden, mit dem man diese Spiele machen kann. Diese Liebesspiele. Das fand ich wunderschön. Und ja, ich weiß nicht. Es bezieht sich natürlich auch auf das Sexuelle, aber auch viele andere Bereiche einer Liebesbeziehung. Auf das Galante, die Höflichkeit, auf diese Zweisamkeit, diese Abgestimmtheit aufeinander. Miro tus ojos, si ya sé lo que piensas, ich schau dir in die Augen und weiß schon, was du denkst, hieß es in diesem Lied La Complicidad, die Komplizenschaft, was letzte Folge am Anfang gespielt wurde. La Complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Was du hast, das fehlt mir und was ich hab, das macht dich noch kompletter. La Affinidad es tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me haces creer que soy esa levadura que te hace crecer el corazón. Das war der Refrain aus diesem Lied La Complicidad. Du bist so schöne, viele schöne kleine Dinge, dass du mich glauben machst, ich bin etwas. Ja, das ist ein guter Punkt, dass man da in der Liebesbeziehung vielleicht erst so zu seinem Selbstwertgefühl findet und wie Eva Illouz es auch beschreibt, heute die Liebesbeziehung halt vielleicht so dieses zentrale Bindeglied in unserer Biografie, in unserer Selbstbestimmung ist. Es gibt viele soziale Interaktionen und eine gewisse Unsicherheit entsteht dadurch, dass man nicht im Voraus weiß, wie der Wert des Selbst ist, wie man da eingeordnet wird, sondern erst in der Interaktion bestimmt sich das und das trifft natürlich vor allem auf die Liebe zu, wo man da so auf jemanden zugeht und sich vielleicht ausliefert und ja, zumindest emotional schon ausliefert. Und, da genau, gibt es dann diese diffuse Angst, weil diese Liebe eigentlich dieser größte Wert sein könnte und uns so unseren Platz zuweisen könnte, uns dann erst richtig wertvoll machen könnte. Und ja, ich glaube, das erklärt Eva Illouz, dass diese Erhöhung der Liebe zu diesem höchsten Gut, zu diesem zentralen Platz in der Selbstbestimmung in unserem modernen Leben, dass da vielleicht ein Grund liegt, warum Liebe wehtut. Aber auf Eva Illouz kann ich heute nicht so eingehen. Kann nur sagen, dass die letzte Folge war geplant, mit meinem Bruder aufzunehmen über Eva Illouz, aber dann hat es doch nicht geklappt, weil ich jetzt schon wieder von ihm getrennt bin. Er wohnt ja nicht hier in Deutschland. Aber gut, was ich da nur sagen kann, ist, dass Eva Illouz dieses Liebesmodell beschreibt. Aus den früheren Zeiten sagte sie, wie Amor mit seinen Liebespfeilen schießt und man da getroffen wird und völlig wehrlos und hilflos ist und sich gar nicht mehr wehren will gegen diese Macht der Liebe, wenn man einmal getroffen ist vom Liebespfeil. Und dem stellt Illouz halt das entgegen, die moderne Rationalität und Abwägung und ständige Reflexion. Man muss sich ständig überprüfen, wie sind meine Liebesgefühle, wie werde ich die in Zukunft aufrechterhalten können. Und mein Bruder sieht das dann eher positiv und sagt, ja, ist doch gut, dass wir heute auch nachdenken und reflektieren, ob die Interessen des anderen zu mir passen, ob man so zusammenpasst, ob die Vorstellungen über das Leben und die Welt so zusammengehen können. Oder ja, aber ich sage nein, wozu denn da so viel reflektieren? Ist doch egal, selbst wenn es nicht zusammenpasst, ist es vielleicht einfach eine Leidenschaft, die für eine kurze Zeit oder eine mittlere Zeitspanne dann so entfacht werden kann und sich entzünden kann. Aber warum sollte einem das Angst machen, dass man dann sagt, es ist aber nicht die eine Liebe oder man passt vielleicht nicht so zusammen, dann merkt man es doch, vielleicht nach einem Jahr oder so oder einem Monat, dass irgendwie doch gewisse Inkompatibilitäten gibt in den Interessen, Neigungen und so weiter. Aber ja, da sagte ich nur, ich will halt weiterhin nicht so reflexiv sein, und weiterhin von diesen Liebespfeilen einfach getroffen werden von Amor, auch wenn es eine antike Vorstellung ist und ja, man heute vielleicht einen anderen Blick auf die Liebe hat. Aber nee, sage ich, für mich will ich weiterhin diesen verklärenden Blick beibehalten, wo man so willenlos wird und völlig beherrscht wird von dieser äußeren Macht und gar keinen eigenen Willen mehr hat, sondern einfach nur noch daran denkt, jetzt, also ja, mein Leben kreist einfach um dieses Zentrum, diese geliebte andere Person, der kann ich einfach gar nicht mehr entkommen, in Gedanken. Ich, ja, muss da immer weiter kreisen. Ich sag einfach, das ist doch eine ganz schöne Vorstellung mit Amor und seinen Liebespfeilen. Und ja, heutzutage legt man halt Wert auf Autonomie, Freiheit, dass ich angeblich so frei bestimmen können soll und mir frei meine eigene Meinung bilden können soll und psychisch gesund sein soll, nicht abhängig von dem anderen, aber ich sag halt, ich bin lieber abhängig. Vielleicht bei Drogen doch nicht so gut, wenn man da abhängig ist, das ist klar, aber warum sich nicht von einem anderen Mensch abhängig machen? Für mich einfach ist das weiterhin eine Sichtweise auf die Liebe, die absolut ansprechend ist, sich so abhängig zu machen, selbst wenn man noch nicht mal weiß, ob der andere einen sympathisch findet oder ja, selbst wenn man da sich erstmal nur so imaginär hineinsteigert und vielleicht Wochen und Monate lang das Ganze sich nur auf der imaginären Ebene abspielt, bevor man sich überhaupt traut, einen ersten wirklichen Schritt zu machen. Selbst dann ist man schon so ausgeliefert und abhängig und ich sage das doch immer noch ganz gut, hier diese Autonomie zu verlieren. Ist auch völlig logisch in einem Zeitalter wie unserem heutigen, in der Moderne, wo alles so durchkalkuliert ist, alles, ja, diesem Wert der Freiheit des Individuums untergeordnet wird, dass man da diese Freiheit mal völlig verlieren will, ist dann logisch, das ist dann dieser Antagonismus, die Dialektik oder wie auch immer. Aber hier bin ich abgeschweift von diesem Lied, das ich eigentlich, und das ich eigentlich gerade vorstellen wollte, Nena Maldición, und das war nur kurz der Rückgriff auf die Folge, die hätte stattfinden sollen mit meinem Bruder, Folge 35 mit Clips von Eva Illus, ja, wo sie das erklärt hat über die Liebe, aber das können wir immer noch irgendwann nachholen. Ja, da wollte ich nur mal unsere unterschiedlichen Sichtweisen hier schon mal darstellen, weil ich das ganz interessant fand. Ganz interessant, diese Frage des Eros, der mit seinen Liebespfeilen schießt. Ist es wirklich noch so, diese Macht, gegen die man sich nicht wehren kann und will? Aber hier lese ich jetzt mal weiter bei diesem Lied Nena Maldición und dann fange ich gleich an, es zu spielen, denn wir sind hier schon zeitlich fortgeschritten, ohne dass ich ein Lied gespielt habe. Yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Ich würde mit dir spielen. Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más. Si me toca, hace que me eleve, hasta ni ver toda la ciudad. Ein Blick so kalt wie der Schnee, er lässt mich erstarren, bis ich nicht mehr kann. Wenn sie mich berührt oder wenn der Blick mich berührt, fühle ich mich emporgehoben, bis ich nicht mal die ganze Stadt sehe. Ja, ein bisschen kryptisch, aber ich glaube, es kommt zum Ausdruck, wenn der Blick einen so streift, dann wird man wie erstarrt, wenn der Blick auf einem, der Geliebten auf einem ruht, dann erhebt es ein Elevar, das hebt dann so empor, lässt ein Schaudern, ja, Schaudern, ein Gänsehaut vielleicht lässt es entstehen. Gut, aber das glaube ich reicht dann auch, oder ja, das hier kann ich noch vorlesen. Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente. Sicher hat sie 1000 Verehrer, aber keiner davon mutig genug, um ihr Zärtlichkeiten angedeihen zu lassen, ohne Angst, was die Leute dazu sagen werden. Ja, das ist auch schön. Tausende verehren natürlich, aber wer wäre so mutig, diese Zärtlichkeiten da auch auszusprechen, was man da fühlt, der Sprache des Herzens zu folgen und auszusprechen, was der Augenblick erfordert. So mutig muss man halt erstmal sein. Und genau, ja, das ist ja jetzt ein gutes Schlusswort, um hier gleich den Anfang dieses Lieds zu suchen. Und ja, auf das euch gut einstimmt, auf die Folge schauen wir danach, wie es weitergeht. Jetzt bin ich schon über eine halbe Stunde, egal. Jetzt geht's los. Jetzt starten wir richtig rein. Ladies and Gentlemen, I give you Paolo Londra, Nena Maldición.
Que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención. Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos.
Hey baby, no, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, 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 estoy perdido en el azul de tus ojos. Nena maldición. Nena maldición, yo ni te conozco, pero jugaría con vos.
Nena maldición, ey, nena maldición, yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más. Si me toca sé que me eleve, hasta nivel toda la ciudad. Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá. Estaríamos como se debe, relajado sin un problema. Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente. Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente. Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente. Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre. Baby, no, oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención.
Oh, 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 estoy perdido en el azul de tus ojos.
Nena maldición, ey, nena maldición. Yo ni la conozco, pero jugaría con vos.
Nena maldición. Nena maldición, yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Úsame, 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 hazme tuyo, dale, bésame. Como en el colegio vamos a aprender, quemando vemos el amanecer. Y salimos tú con ojos azules, yo con los ojos rojos. Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo. Quiero ser Messi, tú mi Antonella. Prepárate pa' vivir una novela. Soy exclusivo, no de cualquiera. Por eso quiero que tú seas mi nena. Por siempre mi nena.
Yo, hey baby, no. Oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos.
Hey baby, no. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, oh, oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos.
Ja, das war Paolo Londra und mir gefällt einfach der Text dabei. Die Musik, ja, ist auch ganz in Ordnung. Aber dieser Text hat mir einfach so gefallen. Und hier geht es sogar noch weiter mit den Lyrics, habe ich gesehen. Habe ich noch gar nicht alles durchgelesen. Usame, Usame, Usame. Hazme tuyo, dale, bésame, como en el colegio vamos a aprender, quemando vemos el amanecer. Benutz mich, benutz mich, mach mich zu deinem Eigentum, zu deinem Objekt. Küss mich, wie in der Schule werden wir lernen, brennend sehen wir die Morgendämmerung. Okay, dann noch diese eine Strophe. Je sais bien lo que siente, sé muy bien lo que siente, que todos somos iguales con los mismos errores de siempre. Das deutet genau auf diese Sache mit der Feigheit hin, die ich vorher erwähnt habe, dass heute so sich jeder vielleicht ein bisschen minderwertig fühlt. Und hier singt er, ich weiß genau, was du fühlst, weiß ganz genau, was sie fühlt. Dass wir zwei gleich sind mit den gleichen Fehlern wie immer. Also diese Fehler, die es da gibt, diese Makel, die werden hier so zugegeben. Und es wird auch gesagt, los dos oder todos somos iguales. Alle Menschen sind relativ gleich. Auch dieser Gedanke von Michel Houellebecq, dass sich gar nicht so viele individuelle Unterschiede feststellen lassen, wie man immer meint, sondern vielleicht wirklich, ja, oder es auch unserer Zeit geschuldet ist, dass einen gewissen Mangel an Persönlichkeit bei jedem gibt, schrieb Houellebecq. Persönlichkeit, das, was dich so ausmachen soll. Daran mangelt es uns heute so ein bisschen. Vielleicht, ja, weil dieses heutige Universum durch die Technik, durch die Wissenschaft so groß und undurchsichtig ist, dass wir da immer auf dieses andere angewiesen sind, dass wir an die Wissenschaft so glauben und dass wir sehen, wir können gar nicht mehr irgendwie überleben, für uns selbst sorgen, sondern in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft sind wir schon so drin integriert und können nur da unser Überleben, unser Auskommen finden, wenn wir uns dem Unterordnen der Gesellschaft so anpassen und ihren Normen und Vorstellungen, wie man zu leben hat. Ja, vielleicht deshalb gibt es da eine Entpersönlichung. Und genau was Paulo Sondra hier denkt, ist ja, wir sind die gleichen, mit den gleichen Fehlern wie immer. Gut, aber das reicht dann auch. Jetzt muss ich hier mal wirklich loslegen. Es ist schon spät geworden und ich kann hier nicht zu lang machen heute. Aber ich habe mir hier dicke Brocken vorgenommen. Das, was ich schon in Folge 30 angekündigt hatte, Platon, der griechische Philosoph, und Lacan, der französische Psychoanalytiker, wollen wir hier zusammen behandeln. Ja, ich glaube, vielleicht lese ich einfach gleich mal in dieses Buch rein von Platon, also das Gastmahl, das Symposion auf Griechisch. Die Geschichte also von einem Gastmahl, das da stattfindet im Haus des Phaidros, glaube ich. Und da sind verschiedene Männer eingeladen, unter anderem Sokrates, der berühmte Philosoph, der erste Philosoph genannt wird, oder jedenfalls eine sehr beeindruckende Persönlichkeit zu seiner Zeit war und auch heute noch höchstes Ansehen genießt, auch wenn Nietzsche ihn dann einen Hans Wurst genannt hat, aber darauf werden wir vielleicht kommen. Was ist dieses Hans Wurstige an Sokrates? Er stellt einfach immer Fragen, fragt einfach immer nach, und will so seinen Gesprächspartner ins Stottern bringen, will ihnen aufzeigen, dass ihre Weltsicht, ihr Weltbild auch fehlerhaft ist und gar nicht einer eingehenden Befragung standhalten kann. Das hat Sokrates damals gemacht in Athen, etwa im 5. Jahrhundert vor Christus, und er war einfach die ganze Zeit in Athen, weil er sagte, draußen vor den Statuen, da interessiert es ihn nicht so, diese Natur, auch wenn sie wunderschön ist, aber noch schöner sind für ihn die Menschen, die zu sehen und ihre Verirrungen und Verstrickungen da mit der Logik, ihre Probleme mit der Logik und ja, mit der Sprache aufzudecken. Das hat ihn so gefesselt, und dann ist Sokrates ja verurteilt worden zum Tode, weil er die Jugend verdorben haben soll durch sein Philosophieren, und bei seiner Rede zur Verteidigung hat er wohl nicht so den allerüberzeugtesten Eindruck gemacht. Also, ich meine, Lacan, er hatte seine Richter sogar noch provoziert und eben nicht gefleht, um sein Leben gefleht, wie es damals üblich war. Und ja, es schien also so, dass Sokrates vielleicht sogar in den Tod gehen wollte. Und jedenfalls hat er gesagt, dass man den Tod nicht zu fürchten bräuchte, denn wo er ist, da sind wir nicht. Und was uns dort erwartet, das können wir heute nicht wissen. Und im Übrigen könnte es auch etwas Gutes sein, was uns da im Tod erwartet, sagte Sokrates. Also hier sehen wir vielleicht schon das Aufleuchten, was Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, dann den Todestrieb genannt hat, das tief im Menschen verwurzelt, diesen Trieb, dieses Verlangen nach dem Tod gibt. Vielleicht war es dieses Verlangen, was Sokrates dann angetrieben hat, seine Verurteilung so zu provozieren und dann hinzunehmen. Und ja. Aber darum geht es jetzt nicht um diese Verurteilung, sondern um ein anderes Werk von Platon, das Symposion, also das Gastmahl, bei dem Sokrates nur ein Teilnehmer war. Und heute werden wir gut auf Sokrates eingehen müssen. Aber dieses Symposion bildet sich also aus verschiedenen Teilnehmern, die alle eine Rede über den Eros, den Liebesgott, halten sollen. Weil es irgendwie so ist, dass der Eros noch nicht gebührend gewürdigt wurde, noch nicht gebührend gelobt wurde, im Gegensatz zu den anderen Göttern, fällt er den Teilnehmern auf. Und deshalb treffen sie diese Vereinbarung, heute mal ein bisschen weniger Wein zu trinken, sich nicht zu betrinken und stattdessen sich mit Reden zu unterhalten, steht hier. Genau, und einer dieser Redner ist dann eben zum Schluss Sokrates. Am Anfang redet Eryximachos, ein Arzt, Pausanias, ein Reicher, den hatte ich auch schon erwähnt oder hatte ich auch schon was vorgelesen von Lacan in Folge 28, was er zu Pausanias gesagt hat, zu Pausanias Rede. Aber heute wird es, wenn ich überhaupt so weit komme, um eine andere Rede gehen, nämlich um die von Aristophanes, ein komödiantischer Dichter, Aristophanes, einer der berühmtesten Dichter der Griechen. Also auch diese historische Persönlichkeit ist hier in diesem vielleicht fiktiven Werk, wahrscheinlich fiktiven Werk von Platon so integriert. Also Aristophanes und Sokrates haben ja wirklich gelebt, aber ob es sich so zugetragen hat wie hier, weiß man nicht. Jedenfalls hat Aristophanes dann in diesem Text auch teilgenommen und seine Rede gehalten auf die Liebe. Und diese Rede ist etwas Besonderes. Und Lacan sagt eben in seiner Interpretation, wir müssen sie ganz besonders ernst nehmen, weil sie eben von einem komödiantischen Dichter ausgeht, diese Rede. Und Platon will uns damit etwas sagen, dass er die ernstesten Dinge über die Liebe von einem Komödianten sagen lässt und dass es anscheinend nur diese Form für Platon gibt, über die Liebe zu sprechen, in der Form des Witzes, der Komödie. Aber vielleicht lese ich hier einfach mal vor aus diesem Symposium, aus dem Text von Platon hier zum Einstieg, um was es da überhaupt geht. Die Sprache ist natürlich ein bisschen komisch von einer Übersetzung, die jetzt schon 2, 3 Jahrhunderte alt ist, aber auch ganz gut, denn der Originaltext ist ja 2500 Jahre alt und da sich hineinzuversetzen ist schwierig. Da wäre es vielleicht gar nicht so gut, so eine zeitgenössische Ausdrucksweise hier zu haben, sondern vielleicht wirklich die Distanz zu schaffen, auch durch diese etwas altertümliche Sprache hier. Das lese ich hier vor im Symposion, Kapitel 5. Nachdem nun dieses schon beschlossen ist, also beschlossen ist, dass jetzt alle Lobreden halten wollen und auf den Rausch mal verzichten, den Trinkrausch. Nachdem dies beschlossen ist, habe Eryximachos fortgefahren, dass jeder nur trinken soll, so viel er will, und gar kein Zwang stattfinden. So bringe ich nächstdem in Vorschlag, dass wir die eben hereingetretene Flötenspielerin gehen lassen, mag sie nun sich selbst spielen oder, wenn sie will, den Frauen drin, und dass wir für heute uns untereinander mit Reden unterhalten. Auch darüber, mit was für Reden, will ich euch, wenn ihr es verlangt, einen Vorschlag tun. Darauf hätten alle bejaht, sie wollten das, und ihm aufgetragen, einen Vorschlag zu tun. Also habe Eryximachos gesagt, der Anfang meiner Rede soll mir sein aus des Euripides Melanippe, Denn nicht mein ist die Rede, sondern des Phaidros hier, die ich sprechen will. Phaidros nämlich pflegt unwillig zu mir zu sagen, ist es nicht arg, o Eryximachos, dass auf alle Götter Lobgesänge und Anrufungen gedichtet sind von den Dichtern, dem Eros aber, einem so großen und herrlichen Gotte, auch nicht einer jemals von so vielen Dichtern, die es gegeben, ein Lobgedicht gesungen hat? Und willst du dich auch unter den edlen Sophisten umsehen, dass die auf den Herakles und andere in ungebundener Rede Lobschriften verfertigen, wie der vortreffliche Prodikos? Doch das ist wohl weniger zu verwundern. Aber mir selbst ist neulich ein Buch eines weisen Mannes vorgekommen, worin das Salz eine wundervolle Lobrede erhielt, seines Nutzens wegen. Und noch verschiedenes dergleichen kannst du gepriesen finden. Dass sie nun an solche Dinge vielen Fleiß gewendet, den Eros aber noch kein Mensch bis auf den heutigen Tag gewagt hat, würdig zu besingen, sondern ein solcher Gott so gänzlich vernachlässigt ist, darin scheint mir Phaidros ganz recht zu haben. Daher nun wünsche ich teils ihm einen Liebesdienst zu tun und ihm gefällig zu sein, teils auch dünkt mich, dass es gegenwärtig uns, die wir hier zugegen sind, gar wohl gezieme, diesen Gott zu verherrlichen. Dünkt euch nun dieses auch, so hätten wir in Reden eine hinlängliche Unterhaltung. Ich meine nämlich, es solle jeder von uns rechtsherum eine Lobrede auf den Eros vortragen, so schön er nur immer kann, und Phaidros solle zuerst anfangen, da er ja auch den ersten Platz einnimmt und überdies der Urheber ist von der ganzen Sache. Niemand, o Eryximachos, habe Sokrates gesagt, wird dir entgegenstimmen. Denn weder ich dürfte mich weigern, der ich ja geständig bin, nichts als Liebessachen zu verstehen, noch auch wohl Agathon oder Pausanias, auch nicht Aristophanes, der es ja immer mit dem Dionysos und der Aphrodite zu tun hat, noch sonst irgendeiner von allen übrigen, die ich sehe. Wiewohl wir nicht gleich gut dabei bedacht sind, die wir zu unterst liegen, indessen wenn nur die vor uns gründlich und schön reden, soll uns das genügen. Also mit gutem Glück beginne Phaidros und verherrliche uns den Eros. Hiermit stimmten denn auch die übrigen alle überein und forderten dasselbe wie Sokrates. Ja, das habe ich jetzt hier vorgelesen als Einleitung, um uns da mal in diese Stimmung hineinzuversetzen von diesem Text. Hier wird also dieser Vorschlag unterbreitet, dass man so einmal im Kreis herum die Reihe gehen lassen soll, wer jetzt eine Lobrede auf den Eros hält, und der Redner hier, der diesen Vorschlag macht, sagt ja, dass selbst das Salz ja schon Lobpreisungen erfahren hätte durch die Dichter. Alle möglichen Götter werden gewürdigt, selbst das Salz wird wegen seines Nutzens noch so vergöttlicht. Aber der Eros kommt irgendwie immer zu kurz und wurde noch nie so richtig gelobt. Daher soll heute mal so gut er kann, jeder den Eros loben. Und Sokrates sagt hier dann ausdrücklich, dass er sich auf nichts versteht. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Diese Formel bringt er hier auch eigentlich zum Ausdruck. Auf nichts versteht, außer auf Liebessachen. Nur auf die Liebe versteht sich Sokrates. Das ist interessant. Sokrates, den wir heute so als großen Philosophen in Erinnerung behalten haben, er sagt uns hier eigentlich, er versteht nicht viel vom Leben, vom Universum, aber von der Liebe. Das ist das eine Thema, das er versteht. Und dann sagt Sokrates auch, ja gut, wenn die am vorderen Ende des Tisches schon so gut reden, dann würde er auch ganz darauf verzichten, noch was zu sagen über die Liebe. Das würde dann ja auch reichen, wenn die Rede der ersten Redner so schön ist, weil Sokrates eher am Ende des Tisches sitzt und deshalb auch ganz zum Schluss an die Reihe kommt. Ja, das reicht hier als Einleitung, und jetzt kann ich hier zu Lacan übergehen, von ihm ein bisschen was vorlesen. Das wird auch nur noch so eine Einleitung sein, die uns dann nach und nach heranführt an diese Rede des Aristophanes. Um die muss es gehen. Aristophanes, der also auch so etwa in der Mitte dann an der Reihe ist, seine Rede zu halten, der Komödiendichter. Aber was ich hier gefunden habe bei Lacan, hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit erregt, weil er situiert uns das Ganze hier erstmal in der geschichtlichen Situation. Im 5. Jahrhundert also findet das Ganze statt, Und es ist dieses Zeitalter des Beginns der Philosophie, wie er sagt. Auf verschiedenen Teilen der Welt haben sich im 6. Jahrhundert vor Christus philosophische Schulen, philosophische Bestrebungen gebildet, ohne dass es da irgendwie einen Zusammenhang geben könnte, dass man sagen könnte, die einen waren durch die anderen beeinflusst oder hätten davon Kenntnis gehabt, aber anscheinend in verschiedenen Teilen der Erde kam es da zu einer Blüte der Philosophie. Und ja, vielleicht kann man das dann auch wieder mit meiner These in Verbindung bringen vom letzten Mal, dass das Klima ja so einen Einfluss hat auf das Denken. Vielleicht gab es damals einfach eine Klimaveränderung und die Menschen auf der ganzen Welt haben es so gespürt. Und deshalb ist dann dieser philosophische Diskurs aufgekommen, dieses Nachdenken über das Universum, die Welt, woraus besteht sie. Das ist also dieser spezielle Punkt in der Geschichte, in der das geschieht. Es gab also vor Sokrates schon einige griechische Philosophen, die sich mit der Natur beschäftigt haben, unter anderem Empedokles, der sehr Einfluss war durch seine Lehre der vier Elemente, aus denen alles bestehen soll. Feuer, Wasser, Erde und Luft, glaube ich, waren es. Empedokles und Parmenides, der auf der Ewigkeit allen Seins beharrte und sagte, nichts kann werden, das wirklich muss immer sein. Und dagegen hielt eben dann der andere Philosoph Heraklit, sagte, nein, alles ist im Fluss, alles ist im Werden. Und du wirst dich nicht zweimal im gleichen Fluss baden, denn es ist immer ein anderer Fluss, immer ein anderes Wasser, was vorbeifließt. Niemals wirst du zweimal im gleichen Fluss baden, sagt Heraklit, glaube ich jedenfalls. Das sind also zwei verschiedene Ansätze. Ist alles so fest und ewig, ewig ideale Form? Oder ist alles im Fluss, alles im Entstehen und wieder vergehen und neu entstehen? Das sind also schon philosophische Schulen, die wir da vor Sokrates finden. Aber hier macht Lacan diesen Punkt, dass also die Voraussetzung für dieses Philosophieren ja ist, diese Prämisse, die man da ansetzt, dass man durch das Sprechen, durch die Sprache überhaupt die Welt erkennen kann. Ja, das ist auch erst eine Prämisse. Wie können wir die absichern? Die ist ja nicht beweisbar oder so, sondern wir müssen einfach sagen, ja gut, unsere Sprache, die wir hier benutzen, die soll halt was Wirkliches bezeichnen. Wir sollen halt irgendwie dasselbe meinen, mit einem gewissen Wort, dasselbe Ding in der Wirklichkeit bezeichnen. Und diese Sprache ist also enorm wichtig. Wir müssen vielleicht nicht fragen, ob die Sprache das Wirkliche abbildet, was wir da draußen finden, was es da gibt, sondern die Frage ist vielleicht sinnlos, sondern wir können einfach sagen, ja, wenn es überhaupt was Wirkliches gibt, dann in der Sprache, dann können wir es nur so zugänglich machen durch die Sprache. Die Frage, ob oder ob wir nicht Zugang haben zu dem wirklichen Ding an sich, to pragma, wie es damals hieß, to pragma auf Griechisch, das Ding, glaube ich, ob wir da Zugang haben und das wirklich erkennen können, was wirklich vorhanden in dieser Welt, wie ist die Natur dieser Wirklichkeit, das ist nicht die Frage, sondern wenn es überhaupt möglich ist, dann eben durch die Sprache, dann müssen wir halt diesen Weg gehen, der manchmal vielleicht ein bisschen traumatisch ist, ins Universum der Sprache einzutreten und sich davon so beeinflussen zu lassen, verzerren zu lassen durch die Worte, die man benutzt, durch die Wege, die man da geht beim Sprechen. Das ist alles so kontingent, merke ich hier auch beim Podcasten. Das ist alles so zufällig, wo es mich da hintreibt und hinverschlägt durch einzelne Episoden hindurch. Weiß man gar nicht, was passiert da, wenn man sich mal darauf einlässt, auf diese Sprache. Und das ist es also, was Lacan hier hervorhebt. Das ist dieser Anfang der Philosophie. Ich lese ja vor auf Seite 104 von Die Übertragung von Jacques Lacan. So muss ich Ihnen auch in Erinnerung rufen, dass wir zum Zeitpunkt des Gastmahls im 2. Jahrhundert der Entstehung des konkreten Diskurses über das Universum sind. Vergessen wir nicht die philosophische Blüte, wenn man das sagen kann, des 6. Jahrhunderts, so seltsam, so einzigartig im Übrigen wegen der Nachklänge oder der anderen Modi einer Art irdischen Chors, die sich in derselben Epoche in anderen Kulturen vernehmen lassen, ohne dass eine sichtbare Beziehung besteht. Aber ich will nicht gar die Geschichte der Philosophen des 6. Jahrhunderts skizzieren, von Thales bis Pythagoras oder bis Heraklit und so vielen weiteren. Ich will sie nur spüren lassen, dass es das erste Mal ist, dass in der abendländischen Tradition, der Tradition, auf welche sich das Buch von Bertrand Russell bezieht, sich ein Diskurs bildet, der ausdrücklich auf das Universum abzielt und darauf abzielt, es diskursiv zu machen. Zu Beginn dieses ersten Schrittes der Wissenschaft als der Weisheit erscheint das Universum als Diskursuniversum. In einem bestimmten Sinne wird es niemals ein Universum außer als Diskursuniversum gegeben haben. Und alles, was wir in dieser Epoche finden, bis hin zur Bestimmung der Elemente, seien sie vier oder mehr, trägt die Prägung, den Einschlag, den Stempel dieser Forderung, dieses Postulats, dass das Universum sich der Ordnung des Signifikanten ausliefern muss. Der Signifikant ist also dieser Bedeutungsträger, dieses Wort, das ein Ding bezeichnen soll. Aber was ist das Wort? Es lässt sich nicht reduzieren auf irgendeine Eigenschaft von dem Ding, sondern steht einfach so da. Es ist ein leerer Bedeutungsträger, ein Signifikant, der einfach bezeichnet, dass dahinter etwas stehen soll, etwas Bedeutetes, etwas mit Bedeutung. Aber wir brauchen halt eine Bezeichnung dafür. Das ist der Signifikant und ja, das ist der Name zum Beispiel eines Menschen. Dieser einzigartige Name, der dieses X, dieses je ne sais quoi, ich weiß nicht was, an dir ich so reizend finde, was dieses vielleicht ausdrückt, der Name eines Menschen, ist dann auch so eine Art Signifikant. Und Lacan sagt hier also, das Universum muss sich der Ordnung des Signifikanten ausliefern, muss sich dem also ausliefern, dass wir darüber sprechen und da irgendwie einen Namen drüber stülpen können, über alles, was wir da sehen, die verschiedenen Phänomene, die wir da so kreuz und quer sehen und die sich da so ungeordnet bahnbrechen in unserer Wahrnehmung. Aber da müssen wir halt irgendwie die Sprache drüber stülpen und das muss sich alles dem Signifikant ausliefern. Dann lese ich weiter. Also vor dem Hintergrund des Gastmahls und dem Rest des Werkes von Platon haben wir einen in seiner Unschuld grandiosen Versuch, diese Hoffnung, die den ersten Philosophen, die Physiker genannt werden, innewohnt, unter der Gewährleistung des Diskurses, der alles in allem ihr ganzes Erfahrungsinstrument ist, den letzten Zugriff auf das Reale zu finden. Also, Lacan sagt, es gibt hier diesen Versuch, diesen Diskurs über die Wirklichkeit, über die Natur irgendwie zu stützen und festzustellen, worin fundiert sich jetzt diese Sprache, aber wie können wir das garantieren, dass unsere Sprache hier kompatibel ist mit der Wirklichkeit da draußen. Das ist dieser grandiose Versuch, der dann von Platon unternommen wird. Dann lese ich hier weiter. Ich muss Ihnen zunächst einmal in Erinnerung rufen, dass das Reale, der Zugriff auf das Reale in dieser Epoche nicht als das Korrelat eines Subjekts und wäre es ein universelles zu begreifen ist. Er ist das Korrelat eines Terminus, den ich Platon entlehnen werde, der im 7. Brief im Verlauf einer Abschweifung das, was durch die Operation der Dialektik gesucht wird, to pragma nennt. Also durch die Dialektik, durch die Gegenüberstellung der Gegensätze und das Wirken der Widersprüche dazwischen, da sollen wir zu to pragma vorstoßen. Aber was ist das eigentlich? Lese ich hier weiter. Das ist da ganz schlichtweg der Terminus, auf den ich das letzte Jahr in unserer Sache über die Ethik Bezug nehmen musste und den ich das Ding nannte. Das ist nicht die Sache, eine Angelegenheit, oder aber Sie verstehen, wenn Sie wollen, die große Sache, die letzte Realität, diejenige, von der das Denken selbst abhängt, das sich ihr aussetzt, das sie erörtert und das, wenn ich das sagen kann, nur eine der Weisen ist, sie zu praktizieren. To pragma, das Ding, die wesentliche Praxis. Sagen Sie zu Recht, dass die Theoria, deren Terminus in derselben Epoche entsteht, so kontemplativ sie sich auch bejahen mag, nicht nur dieses ist und die Praxis, aus der sie hervorgeht, die orphische Praxis, orphisch heißt so viel wie nebulös, geheimnisvoll, bestätigt das hinreichend. Die Theorie ist nicht, wie unser Gebrauch des Wortes das impliziert, die Abstraktion von der Praxis, noch ihr genereller Bezug, noch das Vorbild für das, was ihre Anwendung wäre. In ihrem Erscheinen ist sie diese Praxis selbst. Sie ist selbst die Theoria, die Ausübung des... Sie ist selbst die Theoria. Die Ausübung des Könnens, to pragma, die große Sache. Ach, das ist ja so wunderschön hier. Ja, diese Theorie über die Liebe, die ich hier weiter ausformuliere im Podcast, ist selbst schon diese große Sache. Ist selbst schon die Praxis, ja. Es ist eben nicht so, dass Theorie so eine Art Vorbild wäre für das, was dann in der wirklichen Welt, in der Praxis geschehen soll, sondern sie ist ja schon, das Sprechen ist ja schon ein Handeln. Das heutige Aufschreiben unserer revolutionären Gedanken ist ja schon die Vorbereitung der Revolution, wie wir es bei Marlon Grund gelernt haben. Und auch dieser Podcast hier ist ja selbst schon diese Praxis, diese Suche nach Liebe, dass ich mir überhaupt mal klar werde über meine eigenen Vorstellungen, über die Liebe. Und ja, das ist schon dieses Ding an sich, das ist schon diese Welt, die ich hier und heute erreichen kann beim Podcasten. Es geht also nicht um irgendeine Sache, irgendein Objekt, sondern um diese letzte große Sache, die letzte Realität, sagt Lacan hier, von der das Denken selbst abhängt. Ja, von was hängt das Denken selbst ab? Das ist halt diese Frage. Wir können nicht uns so komplett entsubjektivieren, dass wir meinen, wir können ganz neutral an die Welt herantreten und sie jetzt mal wirklich so wahrnehmen, wie sie ist. Sondern die Sexualität ist vielleicht das, wovon das Denken immer schon ausgeht und wovon es abhängt. Denn, ja, wie beschrieben, was treibt den Künstler an, seine Kunst zu schaffen? Vielleicht einfach nur diese Hoffnung, die geliebte Person würde ihn dafür dann lieben, für dieses Kunstwerk, das er herstellt. Würde ihn vielleicht wahrnehmen, die Künstlerin oder der Künstler ist also immer getrieben von diesem Versuch, dieses Trauma zu überwinden, das der Blick des anderen in einem auslöst. Und es ist immer diese Problematik, damit zurechtzukommen, mit dieser Frage, was begehrt der andere, was will der andere von mir sehen, was will ich eigentlich, wie sehr begehre ich den anderen. Dieser Frage so auszuweichen, das ist es doch, was das menschliche Denken antreibt und was es immer neue Gipfel suchen lässt. Denn wozu sonst sollte man denken, wozu sonst sollte man etwas herstellen, etwas tun, wenn nicht dafür, um dann wahrgenommen, um dann geliebt zu werden. So verstehe ich das mit dieser wesentlichen Praxis, von der das Denken selbst abhängt. Und ja, auf die Liebespraxis trifft es ja genauso zu. Natürlich ist es halt so, auch für mich immer wieder schwierig einzusehen, aber dass wirklich, wirklich dieses Sprechen braucht, dass man die andere Person wirklich mal ansprechen müsste und es nicht reicht, zu glauben, vielleicht könnte man durch Telepathie schon so mitteilen, was man da empfindet oder ja, schon so meinen, man ist füreinander bestimmt und dann werden sich die Dinge fügen. Aber nein, es braucht halt schon diese Sprache, durch die man da erstmal hindurchgehen muss und sich irgendwie mitteilen muss. Die Theoria ist also selbst schon die Praxis. Die Theorie ist dieser wahnsinnige Akt, durch den da die Praxis erst entstehen kann. Aber jetzt lese ich hier noch kurz weiter über einen Philosophen, ein Vorsokratiker spricht Lacan hier, Empedokles, der Legende nach dann in den Ätna gefallen ist oder da im Vulkan dann gestorben ist im Ätna, ist nicht ganz verifizierbar, diese Legende, aber jedenfalls ranken sich viele Mythen um ihn, Empedokles. Er war eine Art Zauberer, Magier, von Wundertaten wird berichtet und das ist ja interessant, dass also die Philosophie ja, hat eine magische Kraft und das ist es ja, diese Sprache, da einzutreten und sich damit auseinanderzusetzen, welche Begriffe sind eigentlich standhaft, wie können wir die Wahrheit herausfinden oder erzeugen. Das ist diese Magie der Philosophie und das lese ich hier mal vor. Einer der Lehrmeister dieser Epoche, den ich auswähle, den einzigen, um ihn anzuführen, weil er dank Freud einer der Schirmherren der analytischen Spekulation ist, Empedokles, in seiner zweifellos legendären Figur. Und das ist auch das, was wichtig ist, denn diese Figur ist uns hinterlassen worden. Empedokles ist ein Alleskönner. Er wagt sich vor als Herr der Elemente, fähig, die Toten wieder auferstehen zu lassen. Zauberer, Herr des königlichen Geheimnisses über dieselben Erden, auf denen sich später die Scharlatane mit einem parallelen Vorgehen präsentieren sollten. Man bittet ihn um Wunder und er bringt sie hervor. Wie Ödipus stirbt er nicht, sondern tritt wieder ins Herz der Welt ein, im Feuer des Vulkans und in der Kluft. Ja, tritt also in das Herz der Welt ein, er stirbt nicht wirklich, sondern durch den Vulkan. Anscheinend dringt er ins Herz der Welt vor. Ja, für hier muss ich jetzt aber wirklich mal eine Pause einschieben. Ja, es ist heute so heiß, schon wieder so heiß, und weil mein Zimmer hier, das heizt sich schon wieder so auf. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch weitermachen kann, aber jetzt brauchst du vielleicht erstmal eine Pause. Ja, daher bis gleich. Ja, ich bin zurück aus der Pause und habe neue Kraft getankt. Davor hat mich doch die Müdigkeit übermannt, aber jetzt fühle ich mich imstande, hier die Folge zu Ende zu führen. Zu welchem Ende, das weiß ich nicht ganz. Wird es nicht reichen, um diese Texte hier zu behandeln heute, aber egal. Jetzt muss ich erstmal wieder in Fahrt kommen, einsteigen, und habe gedacht, ein Lied könnte mich hier und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr uns so in Schwung bringen und mit neuem Schwung diese Folge zu Ende führen. Deshalb hier dieses Lied, das ein so besonderes ist, das ist das wirklich, das ist dieses mystische Ding, Topragma, von dem ich schon seit so vielen Folgen geredet habe, seit Folge 16, glaube ich, habe ich dieses Lied erwähnt, Lisa von wegen Lisbeth, und das spiele ich jetzt einfach. Es bringt auch ganz gut nochmal zum Ausdruck, was ich vorher meinte mit der Feigheit, die Paolo Londra dann diesem anderen Lied, Adam und Eva, die er da so ausgestellt hat und als seine größte Tugend präsentiert hat, diese Feigheit. Das sehen wir hier in diesem Lied auch. Negative Charaktereigenschaften werden hier der imaginär Geliebten angeboten, angepriesen. Und es wird darauf gehofft, dass sie damit etwas anfangen kann, dass sie sagt, na gut, ist ja auch ganz süß irgendwie. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommen kann, aber dieses Lied ist auf jeden Fall ein ganz gutes. Lisa, und dann viel Spaß damit, viel Spaß mit Von wegen Lisbeth.
Sagen, ich trag alle meine Träume zum Bestattungsinstitut. Doch immer wenn ich kotzen muss, geht Liebe durch den Magen, und dann weiß ich, mir geht's gut. Lisa, guck, ich probier schon seit 2 Stunden mit dem Rauchen aufzuhören, aber ich weiß, es hat keinen Sinn. Denn immer wenn mich Grenzallee die Kippenschmuggler grüßen, weiß ich, hier gehört. Ich werd jede meiner Niederlagen feierlich auf Händen tragen. So kaputt kriegst du mich nie, das schaff ich nur ganz alleine. So kaputt kriegst du mich nie, das schaff ich nur ganz alleine. So viel Stolz muss sein. Sagen, ich werd tagelang von meinem eigenen Spiegel ausgebuht. Rote Augen sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich. Also weiß ich, mir geht's gut. Nacht sind alle Katzen grau und keiner ist alleine. Ich weiß, hier sind alle gleich. Ich werd jede meiner Niederlagen feierlich auf Händen tragen. So kaputt kriegst du mich nie. Das schaff ich nur ganz alleine. So kaputt kriegst du mich nie. Das schaff ich nur ganz alleine. So viel Stolz muss sein.
Ja, ein wunderbares Lied, Lisa. Diese zweite Strophe, wie die anfängt, dir kann ich es sagen. Lisa, hör mir zu, dir kann ich es sagen. Ich werde tagelang von meinem eigenen Spiegel ausgebuht. Ja, das ist es halt vielleicht, was so unsere Generation heimsucht. Da kenne ich mich jetzt nicht genau aus mit den soziologischen Befunden, aber jedenfalls aus anderen Podcasts habe ich das rausgehört. Diese Einsamkeit ist vor allem ein Problem der jüngeren Generation, der unter 35-Jährigen. Und vielleicht, ja, weil die so in unsicheren ökonomischen Verhältnissen aufwachsen, sich von einem Praktikum zum nächsten hangeln und überhaupt keine Sicherheit mehr haben können über die Zukunft. Vielleicht fühlt man sich deshalb so unwert und unsicher. Und ja, dann ist es halt so, man wird tagelang vom eigenen Spiegel ausgebuht. Und ja, so wie bei mir, dass ich mir immer überlege, habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich da richtig entschieden? Wie Eva Illus meint, wir wollen doch den Kindern Autonomie beibringen und richtig rational zu entscheiden. Aber ja, ich weiß halt nie. Ich denke halt immer, ich war da doch nicht selbstbewusst genug bei dieser Entscheidung oder habe mich doch wieder so von anderen beeinflussen lassen und wollte nur nach deren Pfeife tanzen. Und das ist es dann. Deshalb buht einen der Spiegel aus. Ja, alle meine Träume trage ich zum Bestattungsinstitut, heißt es in der ersten Strophe. Auch wunderschön, diese Träume, die wie Sarah Lesch da in dem Lied da draußen sang, in Folge 28, die legt man dann vielleicht in den Schrank zusammen mit den Muscheln und dem restlichen Sand und ab und zu riechst du dran an deinen Träumen. Aber ja, warum packst du die nicht öfters aus? Alle deine Träume stehen dir brillant, sang Sarah Lesch da. Genau. Aber ja, heutzutage kann man vielleicht einfach nicht mehr daran glauben, sich selbst so ernst nehmen, sondern ist einfach so darauf fokussiert, erstmal sich diesen Platz in der Gesellschaft, in der Wirtschaftsordnung zu ergattern und sich da zu behaupten. Und ja, Träume. Was soll man damit träumen anfangen? Das finde ich nur eine wunderschöne Metapher, die Träume zum Bestattungsinstitut tragen. Okay, und dann nachdem in der zweiten Strophe, also dieser Satz kommt, ich werde von meinem eigenen Spiegel ausgebuht, dann geht es hier weiter. Rote Augen sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich, also weiß ich, mir geht's gut. Und das ist auch so ein schönes Gefühl, wo es ist, was mir das Gefühl gibt, das auch schon genauso erlebt zu haben, wie der Sänger es hier besingt. Nämlich rote Augen, ja, vielleicht von zu wenig Schlaf oder auch vom Kiffen her kann man leicht mal rote Augen kriegen. Aber warum kifft man überhaupt so viel? Vielleicht auch, ja, um diese Person, zu der man sich so zugeneigt fühlt, vielleicht um die zu vergessen, weil die Gefühle nicht erwidert werden. Oder ja, ich weiß nicht, rote Augen vielleicht vom Weinen natürlich, dass man da in Tränen ausbricht oder sich zumindest so fühlt, sich einfach so fühlt, dass man heulen möchte und dass man denkt, die andere Person wird einen niemals so wahrnehmen, wird einen niemals beachten und ja, dann hat das ganze Leben keinen Sinn mehr. Dann will man sich eigentlich nur noch wegwerfen und sagen, gut, immerhin das kann ich machen. Wie bei Goethes Werther, dass er Selbstmord begeht und sagt, okay, immerhin dieses Zeichen kann ich setzen, dass die Liebe so groß war. Aber Goethe sagt ja auch, man sollte das eben nicht so als Vorbild nehmen, sondern sich anschauen, sich einfach das anschauen, die Liebe, was sie in Gang setzen kann, zu was sie führen kann, aber sich dann doch irgendwie davon distanzieren, von diesem Trieb vielleicht, wenn es so extrem wird, diesem Verlangen nach dem Selbstmord. Davon loskommen und das einfach nachlesen im Werther. Das ist ja ganz gut, dass wir das in der Kunst mal ausformuliert haben, damit wir es im echten Leben dann vielleicht nicht ganz so weit treiben müssen. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte mit dem Werther und ja, für mich war es sehr berührend. Haben wir auch damals in Argentinien gelesen im Deutschunterricht bei Herr Pellmann, glaube ich. Herr Pellmann. Also so weit muss man es nicht treiben mit dem Selbstmord, aber doch, dass man so rote Augen hat, sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich. Ja, das ist es halt vielleicht, wenn man so schüchtern ist und sich gar nicht traut, was zu sagen, kann man sagen, okay, immerhin durch meine Augen drücke ich doch aus, wie sehr ich leide, darunter leide, dir nicht mit meinem Mund sagen zu können, was mein Herz eigentlich ausdrücken möchte. Was der Weg meines Herzens jetzt wäre. Aber immerhin die Augen sagen es ja, dass sie so rot sind, gerötet vom Wachbleiben nächtelang oder vom Weinen oder vom Kiffen. Naja, nachts sind alle Katzen grau und keiner ist alleine. Ich weiß, hier sind alle gleich. Das ist vielleicht auch eine Brücke zum ersten Lied vorher. Los dos somos iguales con los mismos errores de siempre. Die Menschen sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Oder wie Kate Tempest das in einem ihrer Lieder oder Poesievorträge, die ich gespielt habe, irgendwann in Folge 29 oder so, hat sie das ausgedrückt. We're all the same flesh. It's hard to see that we're all the same flesh, given the rampant division. But we are. Das hat sie da, glaube ich, gesagt in People's Faces oder dem anderen Lied. Ja, es gibt keinen so großen Unterschied zwischen den Menschen. Genau, und dieses lyrische Ich in dem Lied hier gefällt sich also da drin, in diesen Schattenbereichen, in den nächtlichen Unternehmungen da. Seine Freunde sind alle Apotheker oder aus dem Gastronomiebereich. Vielleicht Leute, die nachts wach sind, von ihren Drogen wachgehalten werden oder weil sie halt da arbeiten müssen in der Gastronomie. Und dann finde ich hier aber so schön, ich werde jede meiner Niederlagen feierlich auf Händen tragen. Jede dieser Niederlagen, immerhin kann man das noch tun und sie noch so sublimieren, noch so feiern und würdigen und sagen, okay, immerhin eine Niederlage, immerhin mal gescheitert. Interessant, das war ja was Robert Faller, was er meinte, die Leute in der dritten Welt, denen ist selbst dieses Privileg versagt, zu scheitern. An einem Ziel, an einem beruflichen Ziel vielleicht, zu scheitern, sich daran immerhin zu messen, wie wir es noch können in den Industrieländern. Hier können wir immerhin noch scheitern, die Mittelschicht in Europa und in den USA rutscht immer weiter ab in Armut. Aber immerhin ist man dann ja noch gescheitert, ist an einem Ziel vorbeigeschrammt. Aber diese bloße Aussicht auf ein Ziel haben ja die meisten Menschen auf der Welt nicht mal, sondern die leben einfach so dahin, ohne große Aussicht auf Besserung oder Gestaltung ihrer Biografie. Ja, und deshalb ja, vielleicht hier nur angebracht zu sagen, die Niederlagen kann man auch noch feierlich auf Händen tragen, denn auch eine Niederlage zeigt ja an, dass immerhin gespielt wurde, immerhin ist man angetreten. Oder wie Gerd Schröder sagte, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Irgendwie so sagte er, dass, ja, das war einer der wenigen Sätze, die ich ganz brauchbar fand von ihm. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Das nimmst du mir nicht weg, so kaputt kriegst du mich nie. Aber das reicht jetzt sonst, ja, das ist halt so intim. Deshalb hat es so lange gedauert, diesen Song zu spielen, weil es dann auch für mich, wo ich so ein melancholischer Mensch bin und mich gern auch mal in meine Traurigkeit versenke für Tage oder Wochen lang. Und ja, wo ich auch einfach sage, dazu stehe ich und das ist vielleicht mein Charakter, so melancholisch zu sein und sich so mitreißen zu lassen von äußeren Begebenheiten, von Dingen oder Personen, die einem was angetan haben, vermeintlich, oder die etwas Böses gesagt haben, oder von seinen eigenen Handlungen. Natürlich, der schlimmste Feind wird man immer selber sein, wie Nietzsche sagte, du selber wirst dir immer auflauen in den Wäldern und in den Schlupfwinkeln und Höhlen. Da, in der Liebe, schrieb er, da muss man gut aufpassen, denn der andere könnte auch zum Feind werden in der Liebe, aber viel schlimmer als das bist du dir selber der Feind. Also du selbst bist dieser größte Feind, der dir da immer wieder auflauern wird. Genau, und ich stehe dazu, so melancholisch zu sein. Deshalb ist dieses Lied so wunderschön und hält einem den Spiegel vor, wie mein Bruder sagte bei einem anderen Lied, das wir da mal gehört hatten. Die guten Künstler schaffen es eben, den Spiegel vorzuhalten, und so geht es mir hier. Und in diesem Spiegel sehe ich ganz klar meine roten Augen und ja, einfach diese Lust an der Trauer, an der Traurigkeit. Aber okay, das ist ja ganz gut hier, um uns in Fahrt zu bringen, wie ich sagte, ja. Und jetzt wirklich diesen nächsten Teil des Podcasts in Angriff zu nehmen. Ich fühle mich beschwingt, auch wenn das gerade vielleicht etwas niederschmetternd alles klang, fühle ich mich doch jetzt viel beschwingter als vorher. Heute Morgen, wo ich losgepodcastet habe, war ich noch so müde. Und jetzt habe ich wirklich diesen Glauben auch, das hier zu einem sinnvollen Ende führen zu können. Lacan, das ist natürlich ein schwieriger Stoff, den ich euch hier vorlege, aber es muss genau dieser Stoff sein. Warum? Das ist wie in der Liebe, da hat man sich einmal fixiert auf dieses eine Objekt der Begierde, diese eine Person, und dann will man einfach nicht mehr wechseln, will selbst, wenn ein der Verstand oder Freunde von dem Gegenteil überzeugen wollten, hält man umso fester daran fest, dass genau die Person sein muss. Und so ist es bei mir auch mit meiner Liebe zu Lacan, jetzt wo ich so reingekommen bin, durch Slavoj Žižek, diesen Autor kennengelernt habe, ist die Liebe auch so vorhanden, diese intellektuelle Liebe zu Lacan. Und da sage ich auch, niemand kann mich so befriedigen, kann diese intellektuelle Befriedigung leisten, wie Lacan es kann. Und deshalb, ja, gibt es hier gar keine Wahl, egal wie schwierig das sein mag, mit den Formulierungen, mit der Thematik, wie schmerzhaft, wie schamvoll, vielleicht da so über die Liebe nachzudenken. Egal, es muss einfach Lacan sein, sag ich. Wo waren wir hier stehen geblieben? Ich war hier nämlich genau an dieser Stelle, die ich schon in Folge 28 vorgelesen habe. Da ging es halt nur um diesen Diskurs, der die Dimension der Wahrheit erzeugt. Das ist etwas, Sokrates aufdeckte, er sagte, wir wollen einfach immer weiter labern, und er stellte sich den Himmel, das ewige Leben so vor, dass man mit den Göttern im Kreis sitzt und philosophiert. Was ist das Gute? Mit den Göttern diese Begriffsfragen klärt. Und das ist, was Sokrates da ja schon in seinem irdischen Leben gemacht hat, einfach immer weiter zu fragen und dieses Postulat so aufzustellen, dass man die Wahrheit nur sichern kann durch einen Diskurs, durch ein immer weiteres Nachfragen. Was Sokrates selbst Episteme, die Wissenschaft, nennt. Was er insgesamt aufdeckt, was er freilegt, was er abhebt, ist, dass der Diskurs die Dimension der Wahrheit erzeugt. der Diskurs, der sich einer seinem Handeln selbst innerlichen Gewissheit versichert, sichert da, wo er es kann, die Wahrheit als solche. Er ist nichts anderes als diese Praxis des Diskurses. Ja, der Diskurs, worin gründet er sich eigentlich? Irgendwie so eine Gewissheit, die soll in seinem Handeln selbst liegen. Und ja, das ist es vielleicht, womit man diese Schüchternheit überwinden kann. Schüchternheit ist gar keine Charaktereigenschaft, könnte ich hier mal frei philosophieren, sondern einfach eine Hemmung zu sprechen. Und da, wo man spricht, da ist man auch nicht mehr schüchtern, sondern da hat man diese innerliche Gewissheit, dass man jetzt ja handelt. Oder irgendeine innerliche Gewissheit, dass es jetzt schon so seine Rechtfertigung so hat, zu sprechen und damit auch zu sein, in die wirkliche Welt einzutreten. Das ist halt diese Kastration, wie Lacan sie beschreibt. Diese Ordnung, die errichtet wird, also die soziale Ordnung, die Gesellschaft, die Regeln, denen wir da gehorchen, die vielleicht nicht explizit sind, aber ja, die Regeln beim Umgang mit anderen Menschen, die gemeinsamen Voraussetzungen, die wir da teilen durch unsere Kultur und Sprache, das ist vielleicht diese Kastration, wie Lacan sie versteht, weil man sich da ja auf etwas Fremdes einlassen muss und sich auf diese Gesellschaft, diese scheinbar so autoritären Normen da erstmal einlassen muss und die so blind akzeptieren muss, obwohl man ja selber gar nicht gefragt wurde, ob man damit so einverstanden ist. Aber man soll sich da jetzt einfach einlassen, wenn man an der Gesellschaft teilhaben will. Und das ist halt dieses Trauma, das dann durch den Begriff der Kastration bezeichnet wird mit Lacan. Kastration, dass man da etwas Wesentliches verliert, ja. Dass man da diese innerliche Selbstidentität verliert, diese Homöostase oder so, das heißt dieses Gleichgewicht, dieses ja, in sich Ruhende, verliert man dann und wird da irgendwie hinausgeschleudert in die Welt und da umhergeworfen als ein weiteres Subjekt unter so vielen mit kontingenten Bedeutungen, mit zufälligen Bedeutungen, die dir zugeschrieben werden. Ja, das ist dieser Diskurs, ja, dieser Diskurs, der immer so traumatisch ist. Wie kann man es machen, dass man endlich mal anfängt zu sprechen? Das ist diese Frage, vor der muss ich immer noch ein Stück weit kapitulieren, weil dieser Podcast, der ermöglicht es zu sprechen, aber das ist ja nicht die richtige Welt. Warum ist es so schwierig da draußen? Ich verstehe es nicht, aber okay. Hier wollte ich jetzt nicht so sehr über die Schüchternheit reden, obwohl die Schüchternheit auch viel mit der Liebe zusammenhängt und schüchterne Personen vielleicht noch viel geeigneter sind zur Liebe als Extrovertierte, wie Stendhal, glaube ich, das beschrieb, dass nämlich eine Person, die so schamvoll und scheu ist, dies eben dadurch dazu gemacht zu lieben. Und leider beschreibt Stendhal, dass halt gerade diese Personen trauen sich dann oft nicht zu lieben. Und das findet er nur so traurig. Das ist wie ein Orangenbaum, der nicht blühen möchte, weil er fürchtet, es wäre sündig. Das ist so wunderschön, was Stendhal da beschrieb über die Orangenbäume, die also so schön blühen. Aber wie wäre das? Überlegen wir mal einen Orangenbaum, der sich fürchtete vor dem Blühen, weil er sagt, wie kann ich es wagen, da meine Blüten auszutreiben? Wäre das nicht sündhaft, so viel Schönheit, ja, in einer puritanischen christlichen Moral könnte man da sagen, na, das wäre sündhaft. Da müsste man sich vielleicht schämen und der Orangenbaum würde deshalb nicht blühen. Das war nur, was Stendhal da beschrieb. Die Schüchternheit, die Scham, diese unglaubliche Scham, die ich auch so oft empfinde, die sind die Voraussetzungen der Liebe, aber behindern es eben leider oft, dass es dann zur Realisierung einer Liebesbeziehung kommt, weil man dann ja, sich einfach zu sehr schämt, sich gar nicht traut, sich fürchtet. Es könnte sündig sein, es könnte sündhaft sein. Aber okay, halten wir uns hier lieber nah am Text von Lacan. Es ist aber trotzdem wichtig, das mit diesen französischen Autoren in Verbindung zu bringen. Ich glaube, hier sind wir an der richtigen Stelle, um was über die Liebe zu erfahren. Stendhal kann ich dann in den nächsten Folgen nochmal behandeln. Ja, aber hier jetzt, das hatte ich ja vorgelesen, der Diskurs erzeugt erst die Dimension der Wahrheit. Wie Alain Badiou und andere französische zeitgenössischer Philosoph sagte, die Philosophie ist ein Akt und man bedient sich der Wahrheit halt so als, ja, ist halt so eine Prämisse, die man da aufstellen muss, um diesen Akt durchführen zu können. Das habe ich dann nur so ungefähr zitiert nach Badiou, aber es scheint mir eine sehr feinsinnige Einsicht, zu der dieser Philosoph hier gelangt ist. Badiou also sagt, die Wahrheit ist ja nicht von vornherein gegeben. Ist ja nicht so, dass vornherein da irgendwas Wahres in der Welt wäre, das wir dann so wahrnehmen könnten, sondern erstmal muss man sich auf diesen Akt einlassen, zu philosophieren, und dadurch entsteht die Wahrheit als Chance, die Wahrheit als abstrakte Möglichkeit, als Trick, dem man sich so bedient, um vielleicht die Zuhörer zu fesseln. Ja, wenn ich hier sage, komm, Leute, ich decke hier doch die Wahrheit auf, dann sind die Zuhörer doch viel mehr gefesselt. Vielleicht, ja. Oder überhaupt, dass dieses Wort im Raum steht. Das ist ja ein bisschen problematisch in der Postmoderne heutzutage, über die Wahrheit zu sprechen. Die Soziologen, ja, sagen auch, es gibt keine Wahrheit. Wahrheit ist das, was als Wahrheit hingenommen wird, was als Wahrheit so gehandelt wird in der Gesellschaft. Was ich halt ein bisschen absurd finde, dann, ja, das ist ein bisschen relativistisch. Aber ich bin schon der Meinung, dass es die Wahrheit gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich sie hier rausfinden kann in diesem Diskurs. Es müsste einen Diskurs geben, der nicht so lügnerisch ist, wie Lacan das irgendwie formulierte. Ein Diskurs, der also nicht mehr unwahr ist. Ob es so einen Diskurs geben kann, das ist die Frage. Da bin ich eher skeptisch, denn ich sagte ja auch schon in Folge 13, die Lust zum Unwahren und zu Recht gefälschten in mir ist ja viel größer als die Lust, wahre Schlüsse zu ziehen. Da habe ich was von Nietzsche vorgelesen. Ja, und das spüre ich einfach ganz klar, die Lust an erfundenen Geschichten, fabulierten Zusammenhängen, die Lust einfach an der Oberfläche zu treiben und dort die glitzernden Phänomene schon für die Wahrheit zu nehmen. Diese Lust ist doch viel größer als jetzt die Lust, wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen und sie bis in ihre tiefsten Widersprüche hinein zu verfolgen. Genau, aber jetzt wirklich hier nochmal beim Text zu bleiben. Ja, um jetzt hier die Position von Sokrates nochmal einzuordnen. Was ich hier ganz interessant fand, über Sokrates zu lesen, ist, dass ein Schüler von ihm anscheinend mal das Orakel von Delphi, den Gott von Delphi, sagt Lacan hier, befragt hat. Also ein Schüler von Sokrates ging dahin und fragte, wer ist denn jetzt der weiseste aller Philosophen? Und dieser Gott hat dann geantwortet, es gibt einige Weise, es gibt einen darunter, der nicht so schlecht ist, das ist Euripides, aber der Weise aller Weisen, das Feinste vom Feinen, der Allerbeste, das ist Sokrates. Seit genau diesem Tag sagte sich Sokrates, ich muss das Orakel des Gottes verwirklichen. Ich wusste nicht, dass ich der Weiseste war, aber da es das gesagt hat, muss ich es wohl sein. In diesen Worten stellt uns Sokrates die Wende seines Übergangs ins öffentliche Leben dar. Das ist letztlich ein Verrückter, der glaubt, in einem von einem Gott befohlenen Dienst zu stehen. Das ist ein Messias und das zudem noch in einer Gesellschaft von Schwätzern. Kein anderer bürge für das Sprechen des anderen als dieses Sprechen selbst und keine andere Quelle von Tragischem als dieses Schicksal selbst, das uns von einer gewissen Seite aus als Sein des Nichts erscheinen kann. Ja, kein anderer bürge für das Sprechen. Das ist diese Frage nach der Garantie der Stabilität der Sprache, der Bedeutung der Worte. Wer bürgt dafür, dass dieses Philosophieren irgendwie zur Wahrheit führt? kein anderer Bürger als Sokrates selbst oder sein Sprechen selbst und dieses Schicksal, dass er da einfach auserkoren wurde durch so eine Prophezeiung, wo dann einfach gesagt wurde, ja, er ist der Weiseste. Es gibt viele Weise, aber das der Allerschlauste, Allertiefgründigste ist Sokrates. Und Sokrates will, nachdem er das gehört hat, einfach nur dem gerecht werden, diesem Orakelspruch, und einfach nur sein Leben dementsprechend leben, dass er sagt, ja, dann muss es so sein, dann habe ich jetzt auch diese Verantwortung und ich weiß zwar nicht viel, wie ich auch vorher gesagt habe, zu nicht viel zu wissen, außer über die Liebesdinge, aber trotzdem muss er halt versuchen, irgendwie die Wahrheit zu erzeugen durch seine Gespräche, durch seine Dialoge, irgendwie, weil er halt ja, dieses Schicksal auferlegt bekommen hat. Er ist also ein Verrückter, sagt Lacan, der glaubt, in einem von Gott befohlenen Dienst zu stehen. Ja, das ist also der Urvater der modernen Philosophie. Und ist es nicht in der Liebe ähnlich, dass wir da auch erstmal diesen Akt machen müssen, voraussetzen müssen, der andere ist wirklich so unglaublich wertvoll. Keine andere Person kann mir das geben, was diese Person mir geben kann. Ich könnte mit keiner anderen Person dieses Glück erleben. Und ja, es ist egal, ob sie mich liebt oder nicht, aber ich kann niemand anders mehr lieben. Diese Liebe ist doch dann auch im Grunde wie ein, wie dieser Orakelspruch in Delphi, wie gesagt wird, Sokrates ist jetzt wirklich der Weiseste. Und ja, dann muss man dem so gerecht werden. Aber ja, es hat ja geklappt mit Sokrates. Wir können jetzt nicht sagen, ob seine Philosophie wahr war. Ich weiß nicht. Oder ob Nietzsche recht hatte, den als Hans Wurst betitelt hat. Aber immerhin hat sich ein exzellenter Ruf erhalten über Sokrates über die Jahrhunderte hinweg. Ja, und auch damals war er eine berühmte Persönlichkeit. Also immerhin diese soziale Stellung, dieses geliebt werden durch die Polis, durch die Bürger der Stadt, das hat ja dann schon mal zum Teil geklappt. Aber hier lese ich ein paar Zeilen weiter unten, weiter im Text von Lacan, der ja ein gesprochener Text ist, den Lacan damals so an der Uni gehalten hat, in einem Seminar, und der dann hier im Nachhinein aufgeschrieben wurde. Vielleicht wird dieser Podcast ja auch mal so transkribiert und dann ist es einfach wunderschön, hier vorzulesen aus einem Text, der auch schon ein gesprochener Text war, aber der jetzt hier als schriftlicher Text vor mir liegt. Naja, lese ich auf jeden Fall hier weiter auf Seite 109. Was uns überraschen mag, ist die Verführung, die ein so strenger Diskurs ausübt und die uns durch den einen oder den anderen der Dialoge bestätigt wird. Der Diskurs des Sokrates, selbst wenn er von Kindern oder von Frauen wiederholt wird, übt einen verblüffenden Zauber aus. Das muss schon gesagt werden. Also sprach Sokrates, eine Kraft übermittelt sich durch ihn, die diejenigen hochhebt, die sich ihm nähern. Sagen immer wieder die platonischen Texte, beim bloßen Säuseln seiner Rede und einige sagen beim bloßen Kontakt mit ihm. Merken Sie sich noch das, er hat keine Schüler, sondern vielmehr Vertraute, Neugierige auch und dann Verzückte, wie man in den provenzalischen Krippenfiguren sagt, Erleuchtete. Und dann kommen auch die Schüler der anderen und klopfen an seine Tür. Also ja, es wird also in diesen Texten von Platon, Sokrates hat ja selber nichts aufgeschrieben, aber Platon hat ihn dann ja so beschrieben. Und es wird immer wieder darauf hingewiesen, was für eine Faszinationskraft dieser Mann ausübte. Auch in diesem Symposium kam es vor, zum Schluss kommt der Alkibiades, ein Lebemann und eine berühmte Persönlichkeit damals, kommt herein und erzählt von seiner früheren Liebe zu Sokrates und beschwörte auch diesen Zauber des Charisma des Sokrates, dass jeder ihm sofort verfällt, sobald er seine Rede hört. Und niemand kann so schön reden wie Sokrates, sagt Alcibiades da. Und dann ja, ergießt er sich da in seiner verlorenen, verlorenen Liebe zu Sokrates. Und ja, da ist es auch wie mit dem Liebespfeil von Arno, das, was Alcibiades beschreibt, dass er da einfach getroffen wurde und jetzt einfach außer sich ist, einfach außerhalb jeder Vernunft, jeder sittlichen Überlegung, einfach diesem Liebeswahn verfallen ist für Sokrates. Und ja, warum ist Sokrates so anziehend? Beim bloßen Säuseln seiner Rede, beim bloßen Kontakt mit ihm, wird man verzückt, fühlt sich emporgehoben. Ist es einfach auf diesen Nimbus zurückzuführen, weil das Orakel diesen Spruch gesprochen hat? Oder halt, weil er jetzt wirklich diesen, ja, diesen wahnsinnigen Gedanken ausformuliert, dass, oder dem gerecht zu werden versucht, dass er tatsächlich der Weiseste sein soll. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich denke, es hat was damit zu tun, mit dieser Sprache, mit diesem Wort, das ausgesprochen wird, das Wort, der Name, der Signifikant. Ich glaube, es hat damit zu tun, aber ich kann es nicht genau beschreiben. Und was Lacan hier sagt, ist im Anschluss noch auch relativ interessant, dass Platon eben nicht zu den Schülern von Sokrates gehört hat, sondern erst später dazu gekommen. Und er sieht halt bloß das Ende vom Phänomen und er ist auch nicht unter denen, die dann beim Tod, bei der Verurteilung, beim Prozess von Sokrates zugegen sind, sondern das ist nur der engste Kreis. Platon war da nicht dann. Deshalb auch legt Platon in seinen Texten immer so viel Wert, am Anfang die Texte so beginnen zu lassen mit einer Schilderung, von wem hat er dies und jenes jetzt gehört, um den Eindruck von Realität entstehen zu lassen, um zu sagen, ja, das ist alles abgesichert. Ich habe es von diesem und jenem gehört und der hat das vor 16 Jahren aus erster Hand erfahren, hieß es beim Symposium, beim Gastmahl, dass da ein wirklicher Teilnehmer am Gastmahl das alles berichtet hat, auch wenn es schon 16 Jahre her war. Trotzdem aus erster Hand, sagte er, oder dann halt aus zweiter Hand, weil es weiter berichtet wurde. Und darauf legt Platon immer wieder Wert, eben um diese Lücke zu füllen, dass er halt nicht zu den zum engsten Kreis der Anhänger des Sokrates gehörte, sondern erst später dazugekommen ist. Und das ist sehr interessant. Platon ist anders als Sokrates. Er ist kein Bloßfüßiger, kein Barfüßiger, sagt Lacan, kein Streuner. Als Sokrates war halt eher so ein Streuner, denke ich, der sich auch nicht gut gekleidet hat, nicht viel Wert auf äußere Erscheinung gelegt hat. Kein Gott spricht zu Platon oder hat ihn gerufen. Und in Wahrheit sind für ihn, glaube ich, die Götter nichts Großes. Platon ist ein Lehrmeister, ein wahrer Lehrmeister. Ein Lehrmeister aus der Zeit, als der Staat auseinanderfällt, aufgewühlt von dem demokratischen Feuerstoß, der das Vorspiel für die großen imperialen Zusammenschlüsse bildet. Ja, es waren damals eben aufgeregte politische Zeiten mit der Demokratie in Athen. Aber da kann ich jetzt nicht so genau einordnen, nur ist wichtig zu sagen, natürlich auch immer wieder die politisch aufgeregten Zeiten sind auch diejenigen, die das Denken vielleicht ermöglichen, so wie bei Platon. Der Staat fällt auseinander, das mit der Demokratie hält nicht so zusammen. Die Griechen haben viele Kriege geführt und dann auch verloren und ja, ihre Autonomie, ihre Staatlichkeit zerfällt dann. Was will Platon uns in dieser Situation dann also sagen? Über die Liebe, über den Staat, über die richtige Ordnung der Staaten. Laut Lacan will er einfach nur die Fragen an Sokrates zurückgeben und diesem Phänomen Sokrates auf den Grund gehen und ihm selbst Fragen stellen. Das alles hat vielleicht wenig der eigentlichen Thematik zu tun, könntet ihr euch sagen. Aber ja, so ist es doch. Bei diesen schwierigen Texten habe ich gesagt, da weiß man nicht genau, in welches unbekannte Land man da aufbricht, zu welchen Erkenntnissen man da am Ende gelangt, weiß man nicht. Aber ich denke, hier kann ich einfach nochmal weiterlesen im Text von Lacan. Platon ist ein sehr besonderer Zeuge. Man kann sagen, dass er lügt und andererseits, dass er wahrheitsliebend ist, selbst wenn er lügt. Denn Sokrates zu befragen, das ist seine ihm, Platon, eigene Frage, die sich ihren Weg bahnt. Platon ist etwas ganz anderes. Das ist kein Bloßfüßiger, kein Streuner, kein Gott spricht zu ihm und er hat ihn gerufen. Genau. Hatte ich ja schon gelesen. Was Platon am Horizont sieht, ist ein Staat als Gemeinschaft, ganz und gar empörend in seinen Augen wie den unsrigen. Das Gestüt für alle, das ist es, was er uns in einem Pamphlet verheißt, das stets der Albtraum all derer gewesen ist, die sich nicht der immer ausgeprägteren Zwietracht zwischen der Gesellschaft und ihrem Gefühl vom Guten entziehen können. Dies nennt sich der Staat. Und alle Welt hat es ernst genommen und geglaubt, dass es wirklich das sei, was Platon wollte. Ja, der Staat ist also ein Werk von Platon, das ich jetzt auch nicht genau kenne, aber da beschreibt er den idealen Staat, dem zum Beispiel die Künstler, glaube ich, keinen Platz hätten. Platon wollte den Künstlern, er wollte die dann vertreiben aus diesem Staat. Aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Wichtig ist ja nur, diese Zwietracht zwischen Gesellschaft und dem Gefühl des Guten, das ist ja auch, was ich spüre und was Lacan sagt. Viele spüren es, dass diese Gesellschaft doch nicht so eingerichtet ist, dass sie unserem Gefühl des Ethischen und Richtigen entspricht. Und deshalb war der Staat immer wieder der Albtraum, die Vorstellung, dass alle Menschen da so zusammengesperrt werden sollen. Immer wieder der Albtraum, und wir sind heute eben so anti-autoritär und lehnen das dann komplett ab. Aber ja, nun kommen wir zum Christentum. Das Christentum, das christliche Begehren hat wenig zu tun mit der Welt, die Platon beschreibt. Das christliche Ziel ist einfach die Wiederauferstehung der Körper, sagt Lacan. Und das ist vielleicht das Gegenteil von dem, was Platon will, das Leben im Irdischen, die Zufriedenheit mit dem, was wir im Diesseits schon haben, ich weiß nicht, aber hier lese ich einfach mal vor. Wie haben sich die Christen, denen ein auf das Symbol des Sohnes reduzierter Gott sein Leben als Zeichen der Liebe gegeben hatte, von der spekulativen Nichtigkeit, sie erinnern sich an meinen eben gebrauchten Ausdruck, faszinieren lassen, die ihnen vom uneigennützigsten aller Menschen, Sokrates zum Phrase, vorgeworfen wurde? Muss man darin nicht den Effekt der einzigen erreichbaren Konvergenz zwischen den beiden Thematiken erkennen, die das als Objekt der Anbetung dargestellte Wort ist? Also er sagt hier einmal, die Liebe im Christentum und die Liebe bei Platon konvergieren hier in dieser Sache, in diesem Objekt der Anbetung, das auf ein Wort reduziert ist, Topragma. Das Wort des geliebten Anderen, vielleicht der Name des Anderen, und im Christentum eben Gott ist da reduziert auf einen sterblichen Menschen und auf das Symbol von Jesus am Kreuz, dass er sein Leben gegeben hat. Dieses Symbol ist wichtiger als Gott selbst. Lese ich weiter. Man kann nicht bestreiten, dass die Liebe in der christlichen Mystik außerordentliche Früchte und Verrücktheiten hervorgebracht hat und das gemäß der christlichen Tradition selbst. Demgegenüber ist es wichtig, die Tragweite der Liebe in der Übertragung zu umreißen, die rund um diesen anderen Sokrates zustande kommt, der selbst nur ein Mensch ist, der vorgibt, sich in der Liebe auszukennen, aber dafür nur den schlechten, natürlichsten Beweis hinterlässt. Ja, jetzt nämlich das ist interessant. Wieso kennt sich Sokrates eigentlich so gut aus in der Liebe? Oder was hinterlässt er für einen Beweis für diese Behauptung? Schreibt Lacan hier, dass es einen Vorfall gab in der Akademie. Ein Vorfall mit seinen Schülern, die vielleicht auch jünger waren. Attraktive junge Burschen. Und ja, da konnte sich Sokrates einmal nicht zurückhalten. Das lese ich mal vor. Das ist dies. Seine Schüler machten sich nämlich über ihn lustig, weil er von Zeit zu Zeit gegenüber einem schönen jungen Mann den Kopf verlor und, wie uns Xenophon bezeugt, eines Tages mit seiner Schulter die nackte Schulter des jungen Kritobulus berührte, was nun nicht sehr weit geht. Und Xenophon teilt uns das Ergebnis mit. Dies hinterlässt bei ihm einen Muskelkater, nichts mehr, aber auch nichts weniger. Das ist nicht nichts bei einem so erprobten Zyniker, denn es gibt bereits bei Sokrates sämtliche Figuren der Zynik. Die Anekdote beweist sicherlich eine gewisse Heftigkeit des Begehrens, aber ebenso lässt dies die Liebe bei ihm in einer etwas augenblickshaften Funktion. Auf jeden Fall gestattet sie uns die Einordnung, dass für Platon diese Liebesgeschichten einfach nur witzig sind. Der Modus einer letzten Einheit mit Topragma, das Ding, ist gewiss nicht in der Richtung des Liebesergusses im christlichen Sinne des Wortes zu suchen. Und nicht anderswo muss man den Grund dafür suchen, dass der Einzige im Gastmahl, der so über die Liebe spricht, wie es gang und gäbe ist, Sie werden sehen, was ich unter diesem Ausdruck verstehe, ein Hans Wurst ist. Aristophanes ist für Platon nichts anderes, ein komischer Dichter, für ihn ist das ein Hans Wurst. Ja, ich denke, an dieser Stelle können wir die Dinge dann vielleicht belassen für nächstes Mal. War nur wichtig, zu diesem Punkt zu kommen. Aristophanes ist also der Hans Wurst, nicht wie Nietzsche, meinte Sokrates, sondern für Platon ist es der komische Dichter, der nicht ernst zu nehmen ist, und er sagt hier die ernstesten Dinge über die Liebe. Für Platon ist die Liebe anscheinend nur witzig. Und diese Anekdote mit Sokrates bezeugt das ja auch, dass er da einen seiner Schüler nur an der nackten Schulter berührte und davon schon einen Muskelkater davon trug. Das beweist eine gewisse Heftigkeit des Begehrens, ja, aber auch eine gewisse Gebundenheit an die Situation, oder wie Lacan sagt, augenblickshafte Funktion. Man wird vielleicht nur in einem Augenblick so erfasst und dann geht es wieder hinüber, dieses Begehren. Aber ja, es ist schon eine interessante Geschichte, einfach so an der nackten Schulter berührt. Und das ist also dieser Beweis, dass Sokrates sich mit Liebesdingen auskannt. Und vielleicht ist, ja, warum nicht bei mir dann auch so, wo ich hier sagen kann, beziehungsweise was ich mal schon sagte, war, irgendwann ging es auch schon mal um Lacan. Ich glaube, in Folge 28 habe ich aus diesem Buch vorgelesen. Und dann diese Frage, was ist die Liebe oder die Liebe zu den Mitmenschen, wie kann man die beurteilen? Aber ich glaube, das war eher Folge 26 mit diesem Lied Neighbors am Ende, wo es ja auch darum geht, nicht zu viel zu geben auf die Meinung der Nachbarn. Die Mitmenschen, die kann man eigentlich gar nicht so gut lieben. Sondern worum geht es im Phänomen der Liebe? Da habe ich darauf verwiesen, wenn man so eine attraktive Frau sieht, also aus meiner Perspektive eine Frau, aber halt eine Person sieht, die man begehrt, wenn man die so sieht und nur kurz in die Augen blickt, dass dieses Auflackern des Begehrens da ist näher dran, uns diesen Begriff der Liebe deutlich zu machen, als alles, was man mit der Liebe zu den Mitmenschen oder halt mit der christlichen Liebe bezeichnen könnte. Die christliche Liebe bezieht sich auf die Wiederauferstehung der Körper, auf das ewige Leben. Aber diese Liebe, von der ich hier spreche, ist die Liebe zu dem Körper, zu diesem wirklich sterblichen Körper. Und die Schönheit, die schöne Seele ist nicht so wichtig, wie ich in Folge 23 sagte, sondern es reicht doch auch schon, einen Körper zu sehen. Und, ja, man muss ja kein Topmodel sein. Aber wenn man, wie Robert Pfaller sagt, trotzdem versucht, sich elegant zu geben, sich vielleicht so ähnlich zu kleiden, einem Vorbild der Eleganz nachzueifern, allein dadurch, dass man es versucht, erzeugt man doch schon die Illusion von Eleganz und seine Schönheit, die da nicht perfekt sein muss, aber einfach den Eindruck von Perfektion vermittelt in diesem Moment. Und diese Schönheit, die man da wahrnehmen kann im zwischenmenschlichen Kontakt, die ist für mich so die Quelle der Liebe. Und Liebe als idealisierte Form, losgelöst von den Körpern, macht einfach weniger Sinn. Deshalb halt auch das ganze Problem mit Tinder und so weiter, was ich da habe, dass ich das nicht gutheißen kann, auf diesem Weg im Internet die Liebe zu suchen, sondern hier wirklich sage, auch wenn es hart ist, da rauszugehen, in diese Welt da draußen, sollte man es doch eher auf dem Weg probieren. Das mache ich ja auch, egal ob es ein schwerer Weg ist, aber ich glaube wirklich, dieser visuelle Kontakt einfach ist es, was das Begehren so in Gang setzen kann. Diese Wahrnehmung von kleinen Eigenschaften, die Art und Weise, wie sich eine Person im Wind eine Zigarette anzündet oder die Haare zurückwirft, schrieb Eva Illus dann an irgendeiner Stelle, dass das alles in einem Augenblick, in dem man diese Person wahrnimmt, so in der Wahrnehmung dann integriert werden kann zu einem Gesamtbild dieser anderen Person. Und man urteilt, man könnte sagen negativ, man fügt es in eine Schublade ein, aber nein, man nimmt einfach ihr Charisma wahr, ihre besondere Aura, und das kann man nur in dieser direkten sozialen Begegnung nicht, wenn man da 10 Profilbilder sieht im Internet. Das ist immer noch zu wenig, und selbst wenn man da alle Interessen und Hobbys aufgelistet bekommt, ist es immer noch viel weniger als allein diese Geste zu sehen, wie man sich eine Zigarette im Wind anzündet. Und ja, das ist es, was Eva Illus mit Charisma meinte. Und ja, hier müssen wir ansetzen, wenn wir die Liebe aufspüren wollen. Das Christentum hat halt Platons Theorien genommen und für sich vereinnahmt, aber das ist sehr interessant, hier nochmal darauf hinzuweisen, dass wir trotzdem zu Platon nochmal zurückkehren müssen, um uns zu fragen, was liegt da tatsächlich drin in dieser Theorie. Und auch das Christentum hat ja seine Leistung, seine Bedeutung, vor allem von Slavoj Žižek wird es immer weiter, die theoretische Bedeutung des Christentums immer weiter hervorgehoben. Und dass wir uns heute auch noch nicht, selbst als Atheisten, davon lösen sollten, von dieser wahnsinnigen Revolution, die schon das Christentum bedeutet hat, durch Gott, der zum Mensch wird und dann sogar stirbt, sich opfert für die Menschheit, dass das eine Revolution ist, die wir so in keiner anderen Religion finden, so ein radikaler Akt des Opfers. Deshalb ist für Žižek das Christentum so ein wichtiger Bezugspunkt und noch lange nicht abgehandelt, so wie Nietzsche sich das vielleicht vorgestellt hatte, dass mit seiner Kritik dann wirklich zu Ende ist mit dem Christentum. Aber nein, das ist auch eine Religion, auf jeden Fall, die ihre interessanten Seiten hat. Aber hier müssen wir zu Platon zurückkehren und eben vor allem differenzieren, was ihn dann vom Christentum trennt. Aber an dieser Stelle muss ich langsam aufhören. Beim nächsten Mal sind wir dann an der Stelle, zu der ich jetzt kommen wollte, zu Aristophanes, der seine Rede hält. Die werde ich dann vorlesen aus dem Originaltext von Platon. Aristophanes, eine sehr unterhaltsame Rede, die er da hält, wie nicht anders zu erwarten von einem Komödiendichter. Ja, aber für heute bin ich schon wieder so leer geworden, habe so viel gesagt und sage, jetzt muss ich zur Praxis übergehen. Ich pack's. Ja, Leute, ich mache mich auf den Weg. Jetzt komm, habe ich mir gedacht, fahre ich noch rein nach Stuttgart hier und vielleicht spreche ich jemand auf der Straße an, der mir so gefällt. Wie mein Bruder das halt gesagt hat, er meinte, da braucht's diese Praxis, einfach mal jemand ansprechen, und die meisten Leute sind dann wirklich ganz positiv überrascht, dass man sich überhaupt mal getraut hat, weil es heutzutage einfach kaum mehr vorkommt, dass man von der Öffentlichkeit wirklich noch diese Höflichkeit in der Lage ist, sich der Höflichkeit zu bedienen und eine Situation gemeinsam zu gestalten, das nicht als eine Zumutung zu sehen, einen anderen, der da vielleicht eine nette Bemerkung machen will. Ja, mein Bruder sagte, dass er es ein paar Mal probiert hat, und ja, die meisten Frauen, die er angesprochen hat, selbst wenn sie einen Freund hatten oder nicht interessiert waren, waren sie doch sehr positiv überrascht und ja, haben ihm ein gutes Feedback gegeben. Und so will ich es jetzt einfach auch mal probieren und sag hier Eine Sache ist dabei auch noch ganz wichtig zu beachten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das macht, dann kann man sich schon überlegen im Voraus, was man sagt, was man so ansprechen will. Aber in dem Moment, wo man die Person gesehen hat, die einen jetzt so interessieren würde, da sollte man sich einfach schon in Gang setzen, da wo sich die Muskeln in Bewegung setzen, da ja, setzt sich auch das Gehirn dann in Bewegung und dann kommen die Worte schon von ganz allein. Aber wenn man da stehen bleibt und zweifelt, dann weiß man halt nicht, dann lässt man die Situation so vorbeiziehen. Also einfach schon mal in Bewegung setzen und dann, wenn man schon in der Aktion drin ist, dann kommt es auch von selber. Aber hier ist noch wichtiger zu sagen, was man dann sagt, ist ja gar nicht so entscheidend, sondern wirklich das Entscheidende ist vielleicht, wie man es sagt. Marlon Grun beschrieb das auch irgendwie, dass der Text in direkten sozialen Interaktionen zweitrangig ist, aber eben nicht im Internet. Da ging es um sein Internetbuch. Aber ja, das Internet ist halt nicht die wirkliche Welt. Im Internet gibt es nur den Text, der geschrieben wird bei Twitter oder Facebook. Es gibt nicht die Person dahinter, aber im wirklichen Leben gibt es nur die Person und der Text spielt da vielleicht eine Rolle zu 20 oder 30%. Das, was man dann wirklich kommuniziert an Information, an Inhalt, spielt eine geringe Rolle im Vergleich zu dem, was man durch sein Gesicht, durch seine Offenheit, durch die Augen ausdrücken kann, durch die Körperhaltung oder durch den Klang der Stimme schon. Da kann man sehr viel ausdrücken. Und es gab noch eine Stelle bei Giorgio Agamben in diesem Buch, das ich letztes Mal vorgelesen habe, was ich vielleicht hier nochmal kurz vorlesen kann, um euch das auch zu verdeutlichen und euch und auch mir natürlich zu sagen, es gibt jetzt wirklich keine Ausrede mehr, zur Liebespraxis überzugehen. Denn die Theorie ist schon die Praxis, ja. Diese Theorie hier führt schon auf direktem Weg zur Praxis. Aber was Agamben da beschrieb über die Offenheit, das ist einfach, was man da verinnerlichen muss, wenn man da sich ein bisschen gehemmt fühlt. Mhm. Ja, okay. Das ist jetzt komisch hier, Agamben. Zwei Kapitel mit der gleichen Nummer. Egal, das hier ist Kapitel 20, glaube ich mal, 8. Oktober 2020. Ein Zitat von Cicero, dem römischen Staatsmann und der Philosophen, ist da vorangestellt. Das, was wir Gesicht nennen, eignet keinem Tier, sondern nur dem Menschen und drückt seinen Charakter aus. Dann lese ich das hier einfach mal vor, was Agamben da beschreibt. Alle Lebewesen bewohnen das Offene. Sie zeigen sich einander und kommunizieren miteinander. Aber nur der Mensch hat ein Gesicht. Nur für ihn wird sein Erscheinen und sich Mitteilen zu einer Grunderfahrung. Der Mensch allein macht aus dem Gesicht den Ort seiner eigenen Wahrheit. Das, was das Gesicht enthüllt und offenbart, lässt sich nicht in Worte fassen. Es kann nicht in diesem oder jenem bedeutsamen Satz formuliert werden. In seinem Gesicht setzt sich der Mensch selbst unbewusst aufs Spiel. Darin, noch bevor das Wort ausgesprochen wird, offenbart und drückt sich der Mensch aus. Das Gesicht bringt nicht nur den Gemütszustand des Einzelnen zum Ausdruck, sondern zunächst seine Offenheit, seine Fähigkeit, sich anderen Menschen zu zeigen, sich ihnen mitzuteilen. Aus diesem Grund ist das Gesicht der Ort der Politik. Wenn die Tiere keine politischen Wesen sind, dann nur deshalb, weil sie, die schon immer im offenen Leben, ihre Exponiertheit nicht als Problem wahrnehmen. Sie verweilen einfach darin, beschäftigen sich aber nicht damit. So kommt es, dass Tiere kein Interesse an Spiegeln, an Bildern als solchen haben. Der Mensch indes will sich erkennen und erkannt werden. Er will sich seines Eigenbildes bemächtigen. Er sucht darin seine eigene Wahrheit. Dadurch verwandelt er das Offene in eine Welt, in das Feld, auf dem eine unablässige politische Dialektik stattfindet. Würden die Menschen immer nur Informationen, diese oder jene bestimmte Sache einander mitteilen, dann gäbe es keine wirkliche Politik, sondern lediglich einen Austausch von Nachrichten. Da die Menschen aber einander vor allem ihre eigene Offenheit, ihr eigenes Mitteilungsvermögen signalisieren, stellt das Gesicht die Grundvoraussetzung der Politik dar, das, worin alles gründet, was die Menschen einander sagen oder geben können. Das Gesicht ist in diesem Sinne die wahre Stadt der Menschen, das politische Element schlechthin. Indem sie einander ins Gesicht sehen, erkennen die Menschen einander und entwickeln eine Leidenschaft füreinander. Sie nehmen Ähnlichkeit und Unterschiede, Abstand und Nähe wahr. Ein Land, das freiwillig auf sein eigenes Gesicht verzichtet, indem es die Gesichter seiner Bürgerinnen und Bürger allerorts mit Masken verhüllt, ist ein Land, das seine politische Dimension ausgelöscht hat. In diesem leeren Raum, Gegenstand einer beständigen, grenzenlosen Überwachung, bewegen sich voneinander isolierte Individuen, die den Anschluss zum unmittelbaren, sinnlichen Fundament ihrer Gemeinschaft verloren haben. Sie können nur noch ihre Botschaften an gesichtslose Namen richten. Ah, ist ja wunderschön, das auch so passend. Das sinnliche Fundament, das ist in der Liebe, also auch dieser Körper des anderen. Nicht so sehr diese Identität und dieser Charakter und die Interessen des anderen. Nein, das kommt da noch dazu. Aber das ist eher schädlich, wenn man sich da zu sehr am Anfang in diese Reflexion verstrickt. Wie am Anfang beschrieben von der Folge, ist das so der Streitpunkt zwischen mir und meinem Bruder. Dieses Reflexive, dieses Nachdenken. Dabei gibt es doch im Gesicht schon so viel, was man erkennen kann oder was man sich nur einbilden kann, da zu erkennen. Ähnlichkeit und Nähe, Abstand, Unterschiede. Ja, das Tier hat gar kein Interesse an einem Spiegel. Das merke ich auch immer wieder bei meiner Katze. Wenn ich die so vor den Spiegel halte, denke ich immer, warum interessiert dich das nicht? Sie ist doch hier vielleicht eine andere Katze. Ich meine, vielleicht erkennt er sich nicht selbst, aber dann würde er vielleicht denken, da ist jetzt eine andere Katze. Aber irgendwie, ja, interessiert es ihn gar nicht so. Interessiert ihn einfach nicht, was da im Spiegel passiert. Und er nimmt das auch nicht so als eine andere Person oder andere Katze wahr, wenn er mich oder sich selbst darin sieht. Und das, sagt Agamben, liegt jetzt daran, ja gut, die Tiere sind auch exponiert, leben im Offenen, aber nehmen es nicht als Problem wahr. Wir Menschen nehmen es als Problem wahr und wir wollen uns unseres Bildes bemächtigen. Und heute, wie Eva Illus beschreibt, wird die Attraktivität natürlich immer wichtiger bei der Partnersuche. Die Sexualität, also wie gut ist man im Bett, wird zu einem Faktor bei der Partnersuche, bei der Bewertung von Beziehungen. Gesunder Sex, viel Sex ist doch wichtig für eine gesunde Beziehung, scheint heute ganz klar zu sein und wird von den Therapeuten so den Paaren nahegelegt. Aber nicht nur der Sex, sondern auch die Attraktivität, das Gesicht, verschiedene Merkmale, die Behaarung bei Männern ist ein voller Haarschopf natürlich attraktiver als eine Glatze. All das ist ja dieses Bild, dessen wir uns bemächtigen müssen und dem wir dann so ausgeliefert sind, dann ja, ist ja auch ein bisschen traumatisch, so darauf reduziert zu sein, dass man sich dem aussetzen muss. Aber es ist doch besser, in diese Offenheit zu treten. Diese Offenheit ist problematisch, deshalb sind wir Menschen, aber gut, es geht mir jetzt hier ja überhaupt nicht um Corona, das ist ja am Ende Anklang, sondern um dieses sich mitteilen, den Ort seiner eigenen Wahrheit im Gesicht finden, genau. Weil ich ja genau sagen wollte, es kommt nicht so sehr auf den Text an, wenn man versucht, eine andere Person anzusprechen. Auf der Straße, in der Bahn, in der Bäckerei ein Gespräch anzuknüpfen. Nicht so sehr auf den Text, sondern mehr so auf die anderen Faktoren wie das Gesicht, der Gesichtsausdruck, die Freundlichkeit, die man da schon rauslesen kann. Ja, und das ist einfach dieser Punkt, den ich hier nur betone, um mir selbst das klar zu machen, weil ich genau weiß, dass das ein Punkt ist, der für mich extrem schwierig zu verstehen ist. Das ist wirklich dieser Punkt, der mir überhaupt noch nicht so einleuchtet. Und deshalb muss ich das hier weiter aussprechen, um es dann auch nachher nochmal zu hören und dann wirklich hoffentlich zu verinnerlichen. Und nur einen Bezug gab es hier in dem Text noch zu diesem Lied, Lisa. Ja gut, mit dem Spiegel natürlich, von meinem eigenen Spiegel ausgebuht, da sehen wir das Problematische, die nicht nur das Gesicht, sondern warum wird er so ausgebuht? Vielleicht, weil er ja, diese Entscheidung, wie ich meinte, falsche Entscheidung getroffen, die Biografie nicht richtig gestaltet. Das ist es dann, warum man sein Selbst dann so ausbuhen muss. Und ja, Auch da ist es problematisch. Die Wahrnehmung des Selbst, des Innerlichen, der Seele ist genauso problematisch wie die des äußerlichen Selbst, des Gesichts und des Körpers. Ja. Gut, aber das ist einfach ein gutes Schlusswort, glaube ich, hier. Schaut euch ins Gesicht und entwickelt eine Leidenschaft füreinander. Nehmt die Ähnlichkeiten und Unterschiede da wahr. Und ja, das reicht dann von diesem Buch hier. Ich glaube, wie gesagt, ich lese hier gern weiter, wenn sich's mit der Liebe verbinden lässt, denn das ist ja wirklich mein Ideal, hier weitere Erkenntnis zu sammeln über die Liebe. Und ja, es fühlt sich jetzt ganz gut an. Heute Morgen, als ich losgelegt habe, war es noch ein bisschen zäh, musste wieder in Gang kommen nach einer längeren Pause beim Podcasten. Und jetzt fühle ich mich einfach so, dass es wieder mein Normalzustand ist, Normalpegel erreicht, ja, ein Podcast-Output. Und ich fühle mich auf jeden Fall wieder kräftig. Nur ja, mit den Formulierungen klappt es jetzt irgendwie nicht mehr so. Zum Schluss habe ich das Gefühl, die Sprache ist halt auch sowas, was beim Kiffen immer so ein bisschen problematisch ist mit der Sprache. Hat man da gehört oder hat man da vielleicht schon an sich selber festgestellt, dass die Probleme macht oder dass man nicht mehr so gut formulieren kann, wenn man so viel Gras raucht. Aber ich weiß nicht, ist sicher eine Verquickung an verschiedenen Faktoren. Einfach die Erschöpfung sicherlich auch, dass ich mich jetzt so fühle, dass ich wirklich am Ende bin, am Ende meiner sprachlichen Kräfte. Und die einzige Frage, die wie immer noch zu klären ist, ob es jetzt für ein Outro noch reicht. Ich weiß es nicht. Es gibt dieses eine schöne Lied von Martin Solveig. In Folge 31 wurde Big in Japan gespielt. Hervorragendes Lied. Hello ist dieses andere bekannte Lied von ihm. Und das ist halt so dieses Phantasma der Zurückweisung. Ja, wenn man jetzt rausgeht, jemanden anspricht, könnte man so zurückgewiesen werden. Aber wie schlimm ist das eigentlich? Dieses Lied finde ich halt einfach schon mal ganz gut, weil ja, es drückt es so aus, dass diese Frau, die das singt, nicht so wirklich interessiert war. Sie sagte irgendwie, ja, okay, finde es ganz gut, hier mit dir Zeit zu verbringen, aber ich bin eigentlich nur da, um Hallo zu sagen. Und ja, erwarte jetzt bitte nicht zu viel davon. Aber das finde ich doch ganz schön, wenn das dann das Ergebnis ist am Ende von so einem Annäherungsversuch, dann ist das doch immer noch versöhnlich. Und ja, da muss man sich nicht so niedergeschlagen fühlen, als hätte man da jetzt so einen Korb bekommen, als wäre man da schon als Person so abgeurteilt worden. Sondern dieses Lied fand ich ganz gut, immer wieder, ja, dass es einfach normal ist, dass man auf manche Leute einen positiven Eindruck machen wird oder auf andere eher einen nicht so interessanten, neutralen Eindruck, dass man sie einfach nicht für sich gewinnen kann. Aber okay, das gehört dazu. Und deshalb glaube ich, ja, weiß auch nicht, kann ich dieses Lied spielen oder dann von Anne Mai Kantereit hinter klugen Sätzen verstecke ich mich. Habe Angst zu lieben, immer nur am Zweifeln, im Hinterkopf das Scheitern. Das ist sehr gut, um diese Reflexion zu beschreiben. Die Reflexivität in der Liebe. Ja, aber ich glaube, ich spiele jetzt Hello. Das passt ganz gut. Und damit sage ich Hello and Goodbye. Gute Nacht und gutes Begehren war dieser Ausdruck, der Lacan da verwendet, weil das griechische Wort für gute Nacht heißt Kalinichta. Und das ist anscheinend so ähnlich wie Kalinuchta oder so, was dann gutes Begehren heißen würde. Und das Begehren, sagt Lacan, findet man halt in der Nacht, wo es dunkel ist und wo man die Körper nicht unterscheiden kann, weil damals in Griechenland halt gab es nicht so Petroleum oder Strom. Das heißt, wenn es dunkel war und wenn die Sonne untergeht, ist wirklich dunkel, stockduster. Und dann meinte er wohl, ja, war es damals ganz normal, dass sich da auch ein Mann in das Bett einer fremden Frau geschlichen hat Und es war überhaupt nicht verpönt, solange alles im Dunkeln blieb. Ja. Und dann wusste halt, der Ehemann war geradeaus, der war irgendwo auswärts, konnte man das machen. Und ja, die Frau, vielleicht hat sie dann das auch gemerkt, dass es gar nicht ihr Mann war, aber es war alles geduldet oder von der öffentlichen Ordnung als legitim vorausgesetzt, solange die Dinge im Dunkeln stattfinden und man nicht erkennen kann, mit wem man da schläft. Ich weiß nicht, vielleicht haben sich auch Frauen dann zu fremden Männern ins Bett geschlichen. Auch das ist möglich. Und es war damals, sagt Lacan, halt das Zeitalter, in dem die Dunkelheit wirklich noch dunkel war. Im Gegensatz zu heute. Und vielleicht ist genau das, was die Liebe braucht und was in der Liebe heute fehlt, dieses Dunkle, dieses Nichtwissen, diese Imagination und Fantasien über den anderen, dass man sich nur so im Dunkeln begegnet und sich da ertastet und ja, einfach nicht sicher sein kann, wie man da vor sich hat und was man da eigentlich macht. Dass man das erstmal ergründen muss, diese Liebesspiele, wie mein Bruder sagte, einfach da den freien Lauf lassen muss. Genau, deshalb sage ich hier nur gute Nacht und gutes Begehren und ein gutes Vergnügen mit diesem Song zum Outro. Hello.